Die Botschaft, sich seiner schämen, wurde gepredigt am 11.07.1965 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Jasmin Kochert.
Guten Morgen, Freunde. Es ist gut, heute Morgen hier zu sein. Und ich denke, ich nehme Bruder Neville die Zeit weg. Er saß da hinten, stellte seinen Text zusammen und ich ging hinein. Er begann, seinen Text zusammenzufalten und sagte, nun, es erinnert mich daran, dass es hier vor Jahren einen farbigen Bruder namens Bruder Smith gab, Schwester Cross. Sie waren sehr gute Freunde von mir. Und als ich nachts in das Gebäude ging, der alte Kerl, er hatte einen weißen Schnurrbart. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch an ihn erinnert oder nicht. Und er stand auf dem Podium, wisst ihr, und alle sangen, es ist ein Hochweg zum Himmel. Und Bruder Smith saß einfach so da, wisst ihr. Als ich durch die Hintertür hereinkam, saß dort ein kleines, sehr dunkles Mädchen in der Ecke und fing an, in die Hände zu klatschen und zu sagen, erhebet ihn, dieses Lied, das ihr kennt. Sie machten ihre eigene Melodie dazu, wisst ihr. Und dann, in der nächsten Ecke, kam wieder jemand anderes herein, erhebet ihn. Nun, das sangen sie, als ich hereinkam. Ich liebe einfach diese Gruppe von Menschen. Und so saß der alte Bruder Smith ein wenig da hinten, wisst ihr, und er ist eher ein ruhiger Typ Mensch. Er sagte, komm herein, Ältester, ruhe deinen Hut aus. Nicht ruhe dich aus, sondern ruhe deinen Hut aus. Komm herein, Ältester, ruhe deinen Hut aus. Er kam dort hoch und ich konnte sagen, wie er anfangen würde. Ich war dabei, seht ihr. Er sagte, nun, Kinder, wisst ihr, ich saß hier und fragte mich, Herr, was wirst du mir zu sagen geben? Er sagte, während er immer wieder den Kopf über mich schüttelte, ich werde dir nichts zu sagen geben. Er sagte, ich sah den ältesten Branham da hinten reingehen und ich sagte, Herr, ich fange gerade an, mich zu erinnern. Nun, ich war sofort mittendrin. Bruder George Wright, wie geht es dir? Gott segne dich, Bruder Wright. Ich sicherlich, oh, ist das richtig? Bruder Lee Perry, sagt er, da hinten. Wo bist du, Bruder Lee? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Warum, meine Güte? Jetzt sollten wir eine richtige Versammlung hier haben. Lee Perry, George Wright und einige der alten Hasen, die hier waren, als man noch fast die Fensterläden mit den Händen festhalten musste, wenn der Wind blies. Es ist gut, euch zu sehen. Ist Schwester Wright mit euch? Ist Schwester Wright da? Sie ist auch da hinten. Ja, mein Herr. Schwester Perry, ich sehe Sie jetzt alle. Nun, das ist wirklich schön. Es ist gut, hier zu sein. Es ist gut, an diesen Orten zu sitzen, so gut zusammen zu sein. Ich hatte mir so sehr vorgenommen, zurückzukommen. Ich hatte eine Last auf dem Herzen. Ich bin gerade aus Afrika zurückgekommen, wie ihr alle wisst. Und als ich dort ankam, verfügte ich über ein eingeschränktes Visum und sie ließen mich nicht predigen, weil es zu viele Menschen zusammenbringt. Sie erwarten dort jederzeit einen Aufstand und sie wollten mich nicht predigen lassen, weil das zu viele Menschen zusammenbringt. Der einzige mögliche Weg wäre, wenn mich irgendeine Organisation, die von der Regierung oder in der Regierung vertreten wird, einladen würde. Das würde dann automatisch die Regierung dazu bringen, eine Schutzmiliz auszusenden. Seht, dort wird es einen Aufstand geben und das ist alles. Er steht unmittelbar bevor. Der Regierungsbeamte sagte, als er das letzte Mal hier war, hatte er etwa eine 250.000 Menschen zusammen. Und er sagte, dann siehst du, das wäre einfach genau das, wonach der Kommunismus sucht, nach einem Aufstand. Deshalb konnte ich nicht predigen. Diese Menschen standen dort, winkten mit den Händen und riefen, gedenke meiner Mutter, gedenke meinem Bruder, der stirbt, meinem, dort hinter einem Gitter, ihr wisst, Gitter aus Draht. Und es ließ einen einfach richtig schlecht fühlen. Und ich kam nach Hause zurück und dachte, nun, mein Sohn Josef dort hinten hatte beim Lesen ein bisschen nachgelassen. Er hat zwar bestanden, aber er musste es wiederholen. Er konnte nicht gut genug lesen. Deshalb dachte ich, nun, wir werden eine Weile zu Hause bleiben müssen. Und ich sagte, wenn wir hier zu Hause bleiben, wird es den Kindern die Ferien verderben. Also verschoben wir es einfach und brachten ihn im August in eine andere Gegend und kamen dann für drei Wochen hierher zurück. Ich sagte, ich glaube, während wir dort zurück sind, werde ich einfach eine Versammlung abhalten. Wir werden dieses Schulauditorium hier oben bekommen und eine Versammlung vom 28. bis zum 1. haben, eine Versammlung im Schulauditorium. Ich wollte über das Thema der Ausgießung der 7 letzten Schalen predigen. Und so riefen wir an und wurden ein bisschen enttäuscht. Sie werden uns diese Schulen nicht mehr überlassen. Es sind zu viele Menschen, die sich dort drängen. Wir können sie nirgends haben. Und so beschloss ich dann, als wir wieder hier waren, statt wir können nicht alle Menschen unterbringen, wenn wir Werbung machen würden. Es wurde bisher noch nie Werbung gemacht. Wenn wir also versuchen würden, alle Menschen hier in der Gemeinde unterzubringen, würden wir es nicht schaffen, seht ihr. Es würde einfach 5 Tage hier drin wären furchtbar. Also saß ich dort und sprach mit Bruder Neville und Bruder Wood und den anderen und wir beschlossen, dies zu tun. Wenn wir nicht, stattdessen würden wir 5 Gottesdienste haben. Das wären dann der 28., 29., 30., 31. und der 1. Nun, ich denke, wenn wir ab dem nächsten Sonntag können wir 2 Gottesdienste abhalten. Sonntagmorgen und Sonntagabend, das ist der 18. und dann am 25. den Sonntagmorgen und Sonntagabend. Das sind dann 4 Gottesdienste. Dann am 1. August den Sonntagmorgen und Sonntagabend. Das wären dann 6 Gottesdienste. Und dann wird es kein solches Gedränge geben, die Menschen reinzubekommen. Und ich denke, dass, denkt ihr nicht, das wäre besser, als wenn wir alle einfach zusammengedrängt und zusammengepfercht sind und alles? Dann einfach das, für diese 2 Gottesdienste können wir das so machen, aber alle ziehen irgendwie an einem Strang. 5 Nächte hintereinander, das würde es schwer machen. Nun, ich möchte mit den Trustees und den Ältesten hier zusammenkommen, während ich hier bin. Das ist überall zu spüren. Wir leben in diesen letzten Tagen, in denen das Evangelium nicht den Vorrang hat, den es haben sollte. Es hat nicht die Rechte, die es haben sollte. Es ist alles in Politik und andere Dinge verstrickt. Einfach wie eine Vereinigung. Und darauf läuft es letztendlich hinaus, weil das Mahlzeichen des Tieres durch eine Vereinigung hereinkommen muss. Das wissen wir, weil es ein Boykott ist. Niemand kann kaufen oder verkaufen, außer dem, der das Mahlzeichen des Tieres hat. Und nun möchte ich durch die Ältesten herausfinden, ich fühle mich geführt, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen solchen Hunger nach Gott in meinem Herzen wie jetzt, seht, und ich möchte mein eigenes Zelt und meine Sachen haben, so wie der Herr es mir in einer Vision gezeigt hat, und ich glaube, dass die Zeit dafür jetzt gekommen ist. Und ich möchte sehen, während ich hier bin, warum wir das Zelt nicht bekommen können. Und wenn wir dann gehen, zum Beispiel hierher nach Jeffersonville, haben wir nicht einfach nur 1 oder 2 oder 3 oder 4 Tage, sondern können stattdessen hier rausgehen und dieses Zelt aufstellen und 2 oder 3 Wochen haben, seht ihr? Und niemand kann etwas dagegen sagen. Wir können entweder einen Baseballpark nehmen oder, wenn sie uns nicht lassen, gibt es hier draußen einen Bauer, der uns eine Farm überlässt. Wir mieten die Farm und stellen es auf. Das Einzige, was wir dort zu tun hätten, wäre, unsere Nebenräume und so weiter zu errichten und für unsere Annehmlichkeiten zu sorgen, und das wäre leicht zu bewerkstelligen. Und dann beginnen wir, unsere Gottesdienste auf diese Weise abzuhalten, weil das gemäß einer Vision des Herrn so gemacht werden soll. Ich kam gestern herein und fand dies und das, wisst ihr, und ging die Straße hinauf, und ein guter Freund von mir, der dort entlang ging, sagte, »Hallo Billy«, ich schaute ihn an, und er hatte schneeweiße Haare, so einen großen Bauch, und der Junge ist in meinem Alter. Wir sind zusammen herumgelaufen, ein hübscher junger Kerl, als ich ein Kind war. Ich fühlte mich dabei irgendwie komisch. Mein kleiner Sohn Josef sagte, »Warum bist du so traurig, Papa?« »Oh«, sagte ich, »ich kann es dir nicht erklären, Josef. Siehst du, ich kann es dir nicht sagen.« Und ich sehe Lee Perry, der dort hinten sitzt, und Mrs. Perry. Es scheint mir wie gestern gewesen zu sein, dass sie ein kleines, schwarzhaariges Paar waren, das dort draußen neben mir wohnte, als wir das alte Boot Wahoo hatten und unten am Fluss waren und nachts fischten. Ich sehe sie jetzt beide mit weißen Haaren. Wisst ihr, es sagt eine Sache, es ist ein kleiner Sommer, der angeht. Du hast nicht mehr viel Zeit, seht ihr? Deshalb möchte ich, dass jeder Tag meines Lebens ihm gilt. Was mir an Zeit bleibt, möchte ich damit verbringen, irgendwo etwas zu tun, und wenn es nicht mehr ist, als an einer Straßenecke zu stehen und Zeugnis zur Herrlichkeit und Ehre Gottes abzulegen. Und zu diesem Zweck bin ich hier. und ich habe einen kleinen geheimen Ort hier oben in Greens Mill, Indiana. Es ist keine Stadt mehr, es ist eine Wildnis. Und einige Menschen haben es übernommen und lassen einen noch nicht einmal einen Fuß darauf setzen. Aber ich habe dort eine Höhle, in der er mich nie finden würde, wenn ich hineingehe. Ich gehe nachts hinein und er weiß nie, wenn ich hineingehe oder herauskomme. Und er weiß nicht, wo die Höhle ist und könnte nicht zu ihr gelangen, egal wo sie liegt. Und ich möchte hinübergehen und eine Weile mit dem Herrn reden. Ich fühle, dass es eine Notwendigkeit ist. Meine Frau möchte kommen, möchte zurückkommen und Besuche erledigen und Rebecca und Sarah und sie mit ihren Freunden. Und wir sind jetzt für die nächsten 3 Wochen wieder hier, wenn der Herr will. Und ich denke, anstatt zu versuchen, die Menschen alle für diese Versammlungen hier in der Gemeinde zusammenzudrängen, natürlich, das gehört uns, es gehört dem Herrn, er gab es uns und es ist klimatisiert, haben wir lieber einen Gottesdienst am Sonntagmorgen und einen Gottesdienst am Sonntagabend. Dann können die Leute zurück an ihren Platz gehen und bis zur nächsten Woche warten. Ich glaube nicht, dass ich der Ausgießung dieser letzten Schalen offiziell gerecht werden könnte, denn es ist eine sehr, sehr große Botschaft darin. Aber ich könnte für die Kranken beten und Dinge tun, die ich habe Botschaften an die, wie der Herr sie mir geben wird, für die Gemeinde. Während der Woche werde ich irgendwo hier in die Wildnis hinausgehen und studieren, am Sonntagmorgen zurückkommen und einen Gottesdienst am Sonntagmorgen wie diesen und einen Gottesdienst am Sonntagabend abhalten. Unseren liebenswürdigen kleinen Pastor Bruder Neville habe ich gefragt, ob er damit zufrieden wäre. Das nimmt ihm alle seine Gottesdienste weg, aber er war mehr als froh, sich hierfür zu überlassen. Ich habe einfach, Bruder Caps hat wohl auch das Wanderfieber gepackt und wie ich sehe, sind er und Bruder Humes fortgegangen. Und der Herr hatte einen Bruder Mann hier, um den Ort zu betreuen. Wisst ihr, ist das nicht wunderbar, wie Gott die Dinge tut? Er hat immer alles genau richtig zeitlich festgelegt. Ich kam hoch und hörte jemanden predigen und sagte, das ist nicht. Ich glaube, Bruder Caps kam nach Tucson und ich denke, es hat ihn ganz schnell erwischt. Es waren ungefähr 110 Grad. Damit wollte er nichts zu tun haben, also gingen er und Bruder Humes hoch nach Phoenix. Natürlich sind es dort oben 115 bis 116 bis 118 Grad. Das war noch schlimmer. Also ist er, denke ich, danach nach Texas aufgebrochen. Er versucht, einen Platz zu finden. Aber um diese Jahreszeit willst du kein Arizona. Ich sage es euch. Es waren 140 Grad neulich, letzten Freitag. 140 Grad in Parker. Das ist der Ort, wo Bruder Craig von der Gemeinde hier wohnt. Und du kannst ein Ei aufschlagen. Es wird gebraten, bevor es den Boden berührt. Du spuckst und die Feuchtigkeit ist weg. Es ist einfach, es gibt dort keine Feuchtigkeit und nichts. Es ist wirklich ein Backofen in dieser Zeit des Jahres. Aber ab etwa November, Dezember und Januar ist es wunderbar. Aber wenn es um März und April geht, sollte man besser weggehen, wenn man nicht ersticken will. Und so kamen Bruder Caps und die anderen zufällig genau zu dieser Zeit, was sie, wie ich denke, vertrieben hat. Vielleicht hat der Herr das für eine Absicht getan. Ich glaube, dass Gott die Schritte der Gerechten lenkt. Manchmal scheint es schwer zu sein, wie neulich auf dieser Reise nach Afrika. Ich war mir so sicher, mich im Willen Gottes zu bewegen, weil ich vor einem Jahr unten im Süden eine Reihe von Versammlungen abhielt und sie, ich dachte, von dieser Organisation kommend, die sagte, ihr könnt über die christlichen Geschäftsleute hereinkommen, aber wir werden nichts damit zu tun haben. Nun, ich möchte diese Männer nicht direkt in, ihr wisst schon, Konflikte machen. Ich möchte, dass sie sich gut miteinander fühlen. Also sagte ich einfach, nun, ich schrieb ihnen einen Brief. Ich sagte, erinnert euch, ich habe seit Jahren versucht, wieder nach Afrika hineinzukommen, mit dem Gefühl, dass mein Dienst in Afrika nicht zu Ende ist. Ich habe keine, warum sollte ich nach Afrika gehen, wenn ich 600-700 Städte hier in den Vereinigten Staaten habe, die mich rufen, seht? Gerade hier, ohne Kanada, Mexiko oder einen dieser Orte zu verlassen. Warum sollte ich dorthin gehen wollen? Aber es ist etwas in meinem Herzen, das mich nach Afrika zieht. Diese Menschen, sie haben etwas an sich, das ich liebe. Und ich möchte einfach nur für die farbigen Menschen gehen. Und es gibt etwas in, viele von diesen Leitern denken nicht, dass ich das tun sollte. Ich möchte zu meinen farbigen Freunden gehen. Dorthin hat mich der Herr gerufen. Und sie sind bedürftig. Viele von diesen Menschen, diese weißen Menschen können Ärzte und alles haben, aber diese armen Eingeborenen leben dort draußen und sind halb verrottet. Ich habe das Gefühl, dass sie diejenigen sind, die es empfangen würden. Sie sind diejenigen.
da ist etwas daran. Wenn du an einen Punkt kommst, so schlau zu sein, dass du alles weißt, dann kann Gott nichts mit dir anfangen. Aber wenn du dahin kommst, bereitwillig zuzuhören und zu lernen, dann ist es Gottes Zeit, sich hineinzubewegen und zu dir zu sprechen. Und so schrieb ich ihnen einen Brief zurück und sagte ihnen: Denkt daran, am Tag des Gerichts werden sich ihre knochigen Hände aus dem Rauch herausstrecken und euch verdammen. Ihr Blut komme über euch, nicht über mich, denn ich habe etwa 10 Jahre lang versucht, zurückzukommen. Als ich dann den Brief abgeschickt hatte und zurückkam, sagte etwas zu mir: Besuche Sidney Jackson, mache eine Jagdreise. Zur selben Zeit sprach der Herr zu Sidney Jackson und sagte: Gelbmähniger Löwe, Bruder Branham, Zelten, Durban, große Versammlung. Er war hier drüben, er hat hier mit euch gesprochen. Übrigens, wir taufen, er war strikt gegen diese Taufe im Namen Jesu Christi und seine Frau war schlimmer als er. Sie ging einfach weg. Ich sage euch, ich habe noch nie gläubigere Menschen gesehen. Sie haben dort etwa 150 Prediger, die im Namen Jesu Christi getauft sind und sie setzen einfach das Land in Brand. Die Botschaft fegt geradewegs durch ganz Afrika. Flieger und große Männer kommen und lassen sich im Namen Jesu Christi taufen. Und so habe ich, als ich begann hinüberzugehen, ich sage euch, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Mühe, dorthin zu gelangen. Und dann in der allerletzten Minute umzugehen, war es hier quer über meinem Visum geschrieben: kann nicht an irgendeiner Art von religiösem Gottesdienst teilnehmen, kann nur zum Jagen kommen. Nun denn, es war schlimm, aber ich sagte: Es ist mir egal, was der Teufel tut, ich kann nicht für das bürgen, was Bruder Jackson über gelbmähnige Löwen und dies und jenes gesagt hat. Ich kann nicht dafür bürgen. Aber ich weiß, dass Gott mir gesagt hat, ich sollte Sidney Jackson sehen und jagen gehen und, sagte ich gehe. Und manchmal, und ich hatte eine der großartigsten Reisen, ich fand heraus, was das Problem war. Nun, ich denke, im Oktober, so der Herr will, kann ich zurückkehren und eine Versammlung abhalten und alles, volle Zusammenarbeit und alles andere, seht, jetzt in Afrika. Ich bin dem auf den Grund gegangen und habe herausgefunden, woran es lag, was die Ursache war. Hier oben schreibe ich, der hat das zu sagen und der hat etwas zu sagen und dieser dort. Das Beste ist, selbst zu gehen und es herauszufinden, und ich weiß, wo das Problem lag und was der Grund dafür war. Es war, weil sich so viele Menschen zusammen versammelten. Die Regierung wollte mir das nicht gestatten. Nun, wenn die christlichen Geschäftsleute oder irgendeine Organisation, die uns hineinbringen wird, dann wird die Regierung automatisch, weil die Organisation bei der Regierung vertreten ist, sendet die Regierung Milizschutz. Wenn es 25 Männer aus einer Denomination wären, 25 aus einer anderen, werden sie es trotzdem nicht empfangen. Es muss der Leiter dieser Organisation sein, und die christlichen Geschäftsleute sind eine überdenominationelle Organisation, die alle Gemeinden vertritt. Dr. Simon, ihr Leiter dort, ein sehr feiner Mann, ich habe ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Und sie veranstalten die Versammlungen und alle anderen Gemeinden kommen zusammen, seht ihr? Und ich glaube, wir werden eine der großartigsten Versammlungen haben, die es je in Afrika gegeben hat. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn du weißt, dass du versuchst, das Richtige zu tun, dann prüfe als erstes, wenn du dich zu etwas geführt fühlst, ob es mit dem Wort übereinstimmt. Und dann lass dich durch nichts aufhalten. Es ist mir egal, wie viel Räder der Teufel in den Weg wirft, bewege dich einfach über sie hinweg. Ich habe es meiner Frau gesagt und ich habe es Bruder Wood gesagt, als ich hierher kam, und einigen Freunden, die ich gestern getroffen habe. Ich hatte etwa 5 Jahre hier, in denen ich kaum wusste, was ich tun sollte. Es war ein nervöses... Seht, die Erweckung selbst unter den Gemeinden ist gestorben, jeder weiß das. Man spürt es in dieser Gemeinde, man spürt es überall. Es gibt ein dumpfes, totes Gefühl. Dort stimmt einfach etwas nicht. Das liegt daran, weil der Erweckungsenthusiasmus die Menschen verlassen hat. Geh in die Gemeinden. Du wirst sie dort sitzen sehen und der Pastor stolpert auf der Suche nach einer Botschaft umher und etwas anderes und als nächstes driftet er ab und redet von irgendeiner Party, die sie veranstalten wollten oder so. Es scheint überall tot und dumpf zu sein. Billy Graham bemerkt es, Oral Roberts. Mr. Allen hatte einige Schwierigkeiten, wie ihr wisst. Oral Roberts hat dort dieses 50 Millionen Dollar Gebäude und so weiter. Er hat eine Schule und nun... Jetzt ist dort niemand mehr auf dem Missionsfeld. Ich bin durch eine Vision von hier nach Tucson gegangen, um zu sehen, was der Herr von mir getan haben möchte. Dort begegnete er mir dort oben, wie er euch hier gesagt hat, dass er es tun würde, und in der Gestalt von 7 Engeln, und sagte, ich solle zurückkehren und die 7 Siegel sollten geöffnet werden. Das ist genau das, was passiert ist. Er sagte, eines Tages mit Bruder Wood, als er dort herauskam, gingen wir zum gleichen Ort und warfen einen Stein hoch. Er kam herunter. Er sagte, innerhalb eines Tages und einer Nacht, ich habe gerade vergessen, wie die Worte lauteten, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und am nächsten Tag kam ein Wirbelwind aus dem Himmel herab, und wir kennen die Geschichte, die sich zugetragen hat. Als er hinaufging, fragten sie, was das war. Ich sagte, es sprach 3 Worte in 3 großen Detonationen. Die Männer hörten nur das Knallen. Ich verstand, was es sagte. Das Gericht trifft die Westküste. 2 Tage danach wäre Alaska beinahe gesunken. Es hat gedonnert, Erdbeben, alles. Schaut sie euch einfach an, jeden Tag Erdbeben, die überall erschüttern. Meine letzte Versammlung, die letzte Versammlung, die ich hatte, dies wird meine erste Botschaft sein, die ich seitdem wirklich predige. Ich habe in Los Angeles im Biltmore Auditorium gepredigt und ich sprach über einen Mann, der sich eine Frau erwählt. Ihr habt wahrscheinlich das Tonband davon bekommen. Ich sagte, es spiegelt seinen Charakter und seine Ambitionen wider. Wenn ein Mann sich eine Frau, ein junges Mädchen, zur Ehefrau nimmt und er nimmt sich eine, ihr wisst schon, ein modernes Mädchen, das eine gewöhnliche Riketta ist, dann zeigt es einfach, was seine, wenn er eine Schönheitskönigin oder eine Sexkönigin heiratet, was immer es ist, zeigt es, was wirklich in dem Mann steckt. Aber ein Christ schaut nach dem Charakter einer Frau, weil er ein zukünftiges Heim mit dieser Frau plant. Er bekommt eine Hausfrau, und ich sagte, dann sagt uns Christus, gemäß seinem Wort hier, was unser zukünftiges Heim sein wird. Was für eine Art von Frau wird er sich dann erwählen? Eine denominationelle Prostituierte? Niemals! Er wird eine Frau erwählen, die durch sein Wort ausgezeichnet ist, und das wird die Braut sein. Und während ich dort war, traf mich etwas, und ungefähr 30 Minuten lang wusste ich nichts. Dort erging eine Weissagung. Das erste, woran ich mich erinnere, waren Bruder Moseley und Billy. Ich lief draußen auf der Straße. Und sie sagte, »Du Kapernaum, die du dich selbst nach dem Namen der Engel nennst, das ist Los Angeles, Stadt der Engel, seht ihr, die Engel, die du erhoben bist bis in den Himmel, wirst bis in die Hölle hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die mächtigen Werke getan worden wären, die in dir getan worden sind, es würde noch stehen bis zu diesem Tag. Und das war alles unbewusst für mich, seht?« Und wie ich ermahnt hatte, Christus erhöhte und der Gemeinde sagte, ihr Frauen, egal wie ich versuche, zu euch zu kommen oder gegen diese Dinge zu predigen, die, ihr Männer, ihr Prediger, ihr habt fortwährend die ganze Zeit betrogen und tut genau das Gleiche. Ihr geht darüber hinweg, als wäre das Wort Gottes nichts. Und als ich das verstanden hatte, ging ich hin und sagte, darüber gibt es irgendwo eine Schriftstelle. Und ich ging hin und fand heraus, dass es Jesus war, der Kapernaum an der Meeresküste zurechtwies. In dieser Nacht schaute ich in der Schrift nach, kam nach Hause und nahm das Geschichtsbuch. Sodom und Gomorra war einmal eine blühende Stadt gewesen, ein heidnisches Hauptquartier der Welt. Und ihr wisst, diese Stadt versank durch ein Erdbeben ins Tote Meer, und Jesus stand da und sagte, Kapernaum, wenn in Sodom die Werke getan worden wären, die in dir getan worden sind, würde es heute noch stehen, aber jetzt musst du in die Hölle hinabgestürzt werden. Und ungefähr 200 oder 300 Jahre nach seiner Prophezeiung, nun, alle diese Küstenstädte, jede einzelne von ihnen steht noch, außer Kapernaum, und es liegt auf dem Grund des Meeres. Ein Erdbeben hat es ins Meer versenkt. Und dann prophezeite ich, Los Angeles wird auf dem Grund des Meeres liegen. Und ich kam heim und ging nach Afrika. Und während ich in Afrika war, hatten sie ein Erdbeben und Wissenschaftler, ihr habt es gesehen, es war in einer Sendung, dass einige der großen schönen Heime in Los Angeles eingestürzt sind und ein Motel und so weiter. Und jetzt gibt es, seit diesem Erdbeben ist dort ein 2 oder 3 Zoll breiter Riss in der Erde, der in Alaska beginnt, durch die Aleuten hindurchgeht, ungefähr 150 oder 200 Meilen im Meer herauskommt, bei San Diego hochkommt, Kalifornien hineinnimmt oder Los Angeles und dort direkt unterhalb des nördlichen Teils von Kalifornien wieder herauskommt,
ein kleiner Ort namens San Jose, genau dort unten. Und dieser Wissenschaftler sprach in einem Interview, wir sahen es im Fernsehen, und er sagte, darunter ist einfach nur eine brodelnde Lava. Und er sagte, ein Brocken wird sich lösen und es wird... Und dieser Mann, ein Wissenschaftler, interviewte diesen obersten Wissenschaftler und fragte ihn, nun, das könnte dann alles untergehen? Er erwiderte, könnte, es muss. Der Interviewer sagte, nun, natürlich, wir werden wahrscheinlich noch viele, viele Jahre brauchen. Er erwiderte, es kann in 5 Minuten sein oder es kann in 5 Jahren sein. Er schätzte einfach 5 Jahre. Aber so sicher wie ich dort unter dieser Inspiration stand und Gericht über die Westküste sprach, und dann folgte hier oben das Sinken von Los Angeles. Sie ist verloren. Das ist richtig. Es wird geschehen. Wann? Ich weiß es nicht. Aber, oh, was ist passiert? Ihr wisst, wir haben jetzt nur noch 6 Kontinente. Wir hatten 7. Dieser eine, der zwischen Afrika und den Vereinigten Staaten gesunken ist. Das ist Geschichte. Ihr wisst davon. Nun, wenn das untergeht, dann möchte ich, dass du schaust, wenn... Dies war eine Predigt, die ich gehalten habe, als, ich glaube, Bruder Lee Perry könnte zu dieser Zeit Diakon hier in der Gemeinde gewesen sein, soweit ich weiß. Aber es hieß, die Zeit wird kommen, ich wusste es nicht, bis Mrs. Simpson mir die Predigt neulich brachte und es wurde in ein kleines Buch geschrieben, dass sich der Ozean in die Wüste ergießen wird. Das war vor 30 Jahren. Und natürlich liegt der Salton Sea etwa 200 Fuß unter dem Meeresspiegel. Und wenn dieses große Aufwühlen, wenn die Erde auf diese Weise verschluckt wird, mit Hunderten von Quadratmeilen, Hunderten und Aberhunderten von Quadratmeilen, die in die Erde sinken, wird das eine Flutwelle bis nach Arizona schleudern. Sicher wird es das. Oh, wir sind in der Endzeit, glorreiche Stunde, das Erscheinen des Herrn Jesus. Er sagte, es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten, Verwirrung der Zeit, Bedrängnis zwischen den Nationen, die Herzen der Menschen versagen vor Furcht. Er sagte, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, erhebt eure Häupter, eure Erlösung ist nahe. O Mai, Nationen zerbrechen, Israel erwacht, die Zeichen, die die Propheten vorausgesagt haben. Die Tage der Heiden sind gezählt, mit Schrecken belastet. Kehrt zurück, o Zerstreute, zu eurem Eigentum. Seid sicher, dass ihr das tut. Der Tag der Erlösung ist nah. Menschenherzen versagen vor Furcht. Seid erfüllt mit Gottes Geist. Habt eure Lampen geputzt und klar. Schaut auf, eure Erlösung ist nah. Das ist richtig. Falsche Propheten lügen. Gottes Wahrheit leugnen sie, dass Jesus der Christus unser Gott ist. Saht ihr das Bild neulich, wenn ihr das Bild auf die Seite dreht und genau das Bild von den 7 Engeln, die emporgenommen werden? Dreht es auf die rechte Seite und dort ist das Gesicht des Herrn Jesus, der wiederum auf die Erde hinabschaut. Erinnert euch, als ich über die 7 Gemeindezeitalter predigte, konnte ich nicht verstehen, warum Jesus dort stand mit einem Weißen auf seinem Haupt, denn er war ein junger Mann. Ich ging zurück zur Bibel und es hieß, er kam zu dem Alten an Tagen, dessen Haar weiß wie Wolle war. Jesus war bei seiner Kreuzigung erst 33,5 Jahre alt. Ich rief Bruder Jack Moore an, einen Theologen. Er sagte, O Bruder Brenham, das ist Jesus in seinem verherrlichten Zustand. Er sagte, nach seinem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung ist er so geworden. Das klang ganz in Ordnung für einen Theologen, aber es kam nicht gut an. Es traf nicht das gewisse Etwas. Ich ging hin und begann mit dem 1. Gemeindezeitalter. Dort offenbarte es der Heilige Geist. Ihr habt es direkt bei euren Gemeindezeitaltern. Ich schätze, die Bücher werden jetzt ziemlich bald herauskommen, mit allen Details. Und es zeigte, dass Jesus Richter war. Es gibt eine weiße Perücke, die sie als Richter früher üblicherweise aufsetzten und trugen. England handhabt es immer noch so. Wenn du die höchste Autorität hast und wenn ihr das Bild seitwärts dreht, ist er dort. Sein schwarzes Haar, ihr könnt es an der Seite seines Bartes sehen, und die weiße Perücke auf. Er ist die abschließende Autorität. Er ist die höchste Autorität. Selbst Gott hat zu ihm gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, höret ihn. Dort ist er mit diesen Engeln, der Botschaft, welche das Brechen der 7 Siegel war, die den Schlangensame und all diese Dinge hier offenbarte. Und es zeigt, dass es seine eigentliche Bedeckung ist. Es ist seine höchste Autorität.
Er ist der Höchste und er trägt eine Perücke, er ist bedeckt. Die Bibel sagt, dass er sein Angesicht veränderte oder sich selbst veränderte, enmorphe. Das Wort kommt aus dem Griechischen, enmorphe, welches bedeutet, ein griechischer Schauspieler, der viele Rollen spielt. Heute ist er das eine und im nächsten Akt ist er etwas anderes. Er war Gott der Vater in einem Akt, er ist Gott der Sohn in einem anderen Akt und Gott der Heilige Geist in diesem Akt. Dort ist er. Sein Wort ist immer noch das Höchste. Wir leben in den letzten Tagen.
Als ich neulich aus Afrika zurückkam, war ich irgendwie müde. Seht ihr, es ist gerade Nacht dort und man muss sich umstellen. Und als ich mich umgestellt hatte, kam ich wieder zurück. Wir hatten eine wunderbare Reise, eine Jagdreise. Eine der besten, die ich je in meinem Leben hatte. Billy hat die Bilder. Vielleicht habt ihr die Zeit, dann kann er sie irgendwo zeigen und euch den Trip zeigen. Ich hatte einen Traum. Ich träume immer davon, irgendwie wieder zurück bei diesen öffentlichen Versorgungsbetrieben zu sein. Ich dachte, dass ich irgendwie die Arbeit im Stich gelassen hatte. Sie ließen mich einfach meinen eigenen Weg gehen und ich dachte, ich würde, anstatt rauszugehen und die Strecke abzulaufen oder die Rechnungen zu kassieren oder was immer ich tun sollte, sagte ich einfach, nun, ich bin mein eigener Chef. Ich ging einfach schwimmen. Und ich ging dort hinunter und zog meine Kleider aus und meine Schwimmsachen an. Ich war alleine und ich dachte, sag mal, das ist nicht richtig. Der Betrieb, es ist tagsüber, der Betrieb bezahlt mich für diese Zeit. Ich dachte, das ist seltsam. Und dann dachte ich, nun das Geld, das ich auf der Strecke eingesammelt habe. Ich hatte die Patrouille und die Strecke miteinander vermischt und ich sagte, nun das Geld, das ich gesammelt habe, ich habe etwas getan, habe hier herumgehangen, ich habe alle Quittungen verloren und ihr Geld und mein Geld vermischt. Woher weiß ich jetzt, wer die Rechnung bezahlt hat? Ich dachte, einfach weil ich nicht aufgepasst habe. Ich dachte, das ist nicht richtig. Ich kann nur eine Sache tun, nämlich zu meinem Vorsteher zurückgehen und es ihm sagen. Das war Don Willis. Ich sagte, Don, ich habe diese Quittungen verloren. Hier ist das ganze Geld, das ich bekam, und hier ist Ihr Geld zusammen. Lass es hier beim Kassenwart, und wenn die Menschen kommen, werden sie mit einem Zahlbeleg nachweisen, dass ich ihre Rechnung quittiert habe. Wahrscheinlich sitzen gerade hier Menschen, ich weiß, dass da welche sind, von denen ich damals kassiert und denen ich eine Quittung ausgestellt habe. Ihr wisst, es waren nur 10%, wenn du deine Rechnung überfällig hast werden lassen. Und bei vielleicht $1,50 waren es 15 Cent mehr. Viele dieser Menschen lebten, wir mochten es einfach zusammenzukommen und uns zu unterhalten. Und sie ließen einfach ihre Rechnung offen und ließen mich kommen, um mich mit ihnen eine Weile zu unterhalten. Gaben 15 Cent, wisst ihr, einfach um sich hinzusetzen und sich ein bisschen zu unterhalten, um ihre Rechnung zu kassieren. So wurden es immer mehr und ich bekam einfach so viele Rechnungen, dass ich sie nicht mehr sammeln konnte. Ich dachte, das ist der einzige Weg, es zu tun, und ich wachte auf. Der Ort, an dem wir wohnen, Schwester Larsen, ich denke nicht, dass sie hier ist, sie war sehr nett zu uns und sie mag es nicht, wenn ich das sage, aber sie ist eine sehr feine Dame, und wir haben in ihren Räumen gewohnt. Sie hatte zwei Wohnungen, ein kleines Doppelapartment, und wir haben sie beide gemietet. Und meine Frau und ich schlafen hier in der anderen Wohnung, wo ich sozusagen die Menschen empfange, wenn ich kann, und dort sind ein paar kleine Einzelbetten drin. Ich wachte auf. Sie war noch nicht wach. Und nach einer Weile wachte sie auf und ich winkte zu ihr rüber und sie schaute zurück und blinzelte ein paar Mal mit den Augen. Ich sagte, hast du gut geschlafen? Sie sagte, nein. Und ich sagte, ich hatte den furchtbarsten Traum. Ich war wieder bei den öffentlichen Versorgungsbetrieben. Ich sagte, was habe ich getan? Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge oder junger Mann all diese Strecken in Salem, Indiana, ablief, unterschiedliche. Hineinging, ein Frühstück kaufte, vielleicht eine Schüssel Hafer. In dieser heißen Sonne und allem machte es mich einfach krank, Frühstück zu essen. Ich gab 10 Cent von meinem Kleingeld. Der Vorsteher kam herunter und sagte, »Weißt du, was sie in der Sitzung sagten? Wer ist dieser Knallkopf, der 10 Cent für das Frühstück abgibt?« Er sagte, du solltest wenigstens 50 Cent abgeben. Nun, ihr alle wisst, dass 50 Cent damals ein großes Frühstück waren. Und ich sagte, nun, ich esse nicht so viel. Er sagte, Nun, der Rest von Ihnen gibt 50 Cent, du solltest auch 50 Cent geben. Ich sagte, nun, ich benutze es nicht. Er sagte, gib es trotzdem. Das war mein Vorsteher. Ich dachte, nun, was kann ich tun? Ich muss 50 Cent berechnen und esse für 10 Cent. Also ging ich auf die Straße und fand ein paar kleine Kinder, die kein Frühstück hatten, und gab ihnen ein Frühstück im Wert von 40 Cent. Dann dachte ich, nun, was könnte ich? Vielleicht ist es das, was er gegen mich hat. Ich erinnere mich daran, dass sie vor nicht allzu langer Zeit mit der Patrouille vorbeikamen und den Hinterhof da hinten aufrissen und sagten, reiche deine Rechnung ein. Ihr wisst, dass sie Patrouillenrechte haben, aber sie müssen für den Schaden aufkommen. Ich schrieb einfach zurück und sagte, sie schulden mir nichts. Ich dachte, damit sind die 40 Cent bezahlt. Vielleicht habe ich in der Zeit 20, 30 Dollar ausgegeben, um sie Kindern zu geben. Vielleicht würde das. Ich träumte weiter. Dann hatte ich einen großen Baum dort draußen, unter dem die Kinder spielten, und die Patrouille, jetzt patrouillieren sie mit einem Hubschrauber, also kam er herein und sagte, »Billy, wie wäre es, wenn du den Baum fällst?« »Nein, fälle ihn nicht, wir werden ihn zurückschneiden.« Ich sagte, »Bruder Wood und ich werden ihn zurückschneiden.« Er sagte, »Nun, ich lasse einfach den Mann kommen und ihn zurückschneiden.« Ich sagte, »Nun, fälle ihn nicht.« Er sagte, »Ich werde ihn nicht fällen.« Ich ging auf eine Reise. Als ich zurückkam, war er gefällt, am Boden. Dann kam ein Gerichtsverfahren, seht ihr. Ich sagte, nun Herr, das wird es aufklären. Also habe ich es als erledigt angesehen. Das war in Ordnung. Lass es einfach sein. Nun, ich träumte immer noch. Als ich am anderen Morgen aufstand, sagte ich, nun, das Erste, was wir morgens tun, wenn wir aufstehen, ist, gemeinsam zu beten. Dann beten wir, wenn wir abends ins Bett gehen. Und nachdem sie dann rüberging, um den Kindern das Frühstück zu bringen, begann ich zu beten. Ich sagte, Herr, ich muss ein furchtbarer Kerl gewesen sein. Was habe ich im Leben getan, dass ich nicht von diesem öffentlichen Versorgungsbetrieb loskomme? Ich ging und nahm ein Bad, kam heraus und irgendetwas schien mir einfach zu sagen, vielleicht lasse ich sein Werk im Stich. Ich dachte, hier bin ich schon 5 Jahre lang und habe nichts getan, nur auf ihn gewartet. Neulich stand ich dort oben, sie haben uns dort oben ein neues Heim gebaut und Bruder Mosley kam herunter und sprach darüber. Ich sagte, das ist einfach ein kleines Geschenk von meinem Vater. Und er begann zu weinen. Ich sagte, siehst du, er sagte, wenn ihr eure Heime, Häuser, Ländereien, Väter, Mütter verlasst, gebe ich euch Häuser, Ländereien, Väter, Mütter, 100-fach in diesem Leben und im ewigen Leben, das kommt. Ich sagte, siehst du, ich musste die Gemeinde verlassen, die ich so sehr liebe, mein Heim, das der Herr mir dort oben gegeben hat. Ich musste es verlassen. Er gibt mir einfach dieses hier zurück. Ich sagte, er ist wunderbar, siehst du. Und er begann zu weinen. Nun, ich sagte, ich musste hier nach draußen kommen und mich trennen. Ich musste in diese Wüste kommen. Und ich dachte, ich frage mich, warum Gott mich in eine Wüste gebracht hat, hier draußen, wo es nichts gibt außer Skorpione und Gilla-Echsenmonster. Es ist nicht nur eine Wüste, ist es heiß, sondern es ist geistlich eine Wüste. Oh meine Güte, es gibt dort überhaupt kein geistliches Leben. Die Gemeinden sind gegen, nun, so etwas seht ihr nie im Leben. Wir haben nicht mal eine Gemeinde, in die wir gehen können oder so. Und wenn dann die Menschen gehen geistlich fast zugrunde. Ich merke es an den Menschen, die dort herauskommen, sehe den Unterschied in ihnen, beobachte sie. Und so, bleibe unter dem Geist Gottes und dein Leben wird lieblich, zart, wie das Wasser dieses Gras und weiche Knospen bringt. Wenn dieses Gras würde in Arizona nicht wachsen, diese Bäume wären Kakteen. Die Blätter wickeln sich einfach auf und werden stachelig. So ist es, wenn man in der Gemeinde trocken wird. Alle stechen sich gegenseitig, wisst ihr? Du brauchst das weiche Wasser des Regens, um dich weich zu machen und dem vorbeiziehenden Pilger Blätter und Schatten zu spenden. Und so sagte etwas zu mir, vielleicht lässt du das Werk Gottes im Stich. Deshalb betete ich um eine Vision. Und Meda hatte mir gerade eine neue Bibel gegeben und Bruder Brown von oben in Ohio hatte mir eine neue Bibel gegeben, beide zur gleichen Zeit, zu Weihnachten. Ich ging hin und nahm eine der neuen Bibeln und sagte, Herr, in früheren Zeiten hattest du ein Urim und Tumim. Nun, hör zu, lass mich dies sagen. Natürlich sind sie nicht, das ist nicht auf Tonband aufgenommen, diese Versammlung. Der Grund, warum ich frage, dies sage, lass mich dies sagen. Tut das nicht, es ist keine gute Sache. Aber ich sagte, Herr, früher war es so, wenn ein Träumer einen Traum hatte, brachten sie ihn zum Urim und Tumim und erzählten ihn, und wenn das Urim und Tumim die Lichter reflektierte, das übernatürliche Licht, war der Traum wahr. Ich sagte, aber diese Priesterschaft und dieses Urim und Tumim wurden hinweggetan. Jetzt ist deine Bibel das Urim und Tumim. Herr, möge ich das nie wieder tun, und ich habe dich gebeten und zu dir gebetet, mir eine Vision zu geben. Sprich zu mir, warum ich diese Träume habe. Was habe ich getan? Wenn ich irgendeinem Menschen auf der Welt etwas angetan habe, lass es mich wissen. Ich werde gehen und es in Ordnung bringen. Wenn ich dem öffentlichen Versorgungsbetrieb etwas schuldig bin, wenn ich Ihnen oder irgendeiner anderen Person etwas Falsches getan habe, wenn ich dir etwas Falsches getan habe, lass es mich wissen. Ich will es in Ordnung bringen. Lass es uns jetzt in Ordnung bringen. Wartet nicht, bis Zeit vergangen ist. Es könnte zu spät sein. Lasst es uns jetzt tun. Und ich sagte, sicherlich gibt es etwas in diesem Wort Gottes, vom 1. Mose bis zur Offenbarung, dass irgendein Charakter dort, mit dem du dich beschäftigt hast, eine Frage auf derselben Ebene hatte wie ich. Wenn jemand etwas getan hat und du ihm deswegen nachgegangen bist, dann lass mich diese Stelle in der Bibel aufschlagen. Und wenn jemand, was auch immer sie getan haben, es würde mir helfen. Wo ich falsch gehandelt oder etwas, von dem du möchtest, dass ich es tue, nicht getan habe, lass mich eine solche Person in der Bibel sehen. Und ich schloss meine Augen, ließ die Bibel einfach sich öffnen, legte den Finger auf eine Schriftstelle in 1. Mose 24,7. Eliezer, Abrahams treuer Diener, der vorbildliche Diener der Bibel, wird ausgesendet, um die Braut für Isaak zu suchen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Sicher, das passt zum Rest meiner Botschaft, das Herausziehen der Braut. Er sagte, schwöre, dass du keine Braut aus diesen nehmen wirst, sondern zu meinem eigenen Volk gehst. Er sagte, was ist, wenn die Frau nicht mit mir kommen will? Er sagte, dann bist du von diesem Schwur befreit. Er sagte, und der Gott des Himmels wird seinen Engel vor dir hersenden, um dich zu leiten. Er ging direkt hinaus und begann zu beten, und er traf die schöne Rebekka, die Braut von Isaak wurde. Einfach eine vollkommene Botschaft, zurück zum Wort. Geh und finde diese Braut. Das ist eine Pflicht, dafür bin ich hier. Das ist, was ich versuche zu tun, nämlich eine Braut herauszurufen. Erinnert euch an die Vorschau der Braut in Kalifornien dort, ich hatte es hier, wie diese Braut zuerst hervorkam und ich sie habe vorbeigehen sehen. Dann kam hier Miss Amerika, Miss Asien und alle, oh, die schrecklichst aussehende Sache. Und dann ging dieselbe Braut wieder vorbei. Eine von ihnen geriet aus dem Gleichschritt und ich brachte sie wieder zurück in den Gleichschritt. Zwei von ihnen waren es. Und das war es, was ich tun sollte, die Braut im Gleichschritt halten, suchen. Ich sagte, Gott, ich gehe zurück nach Hause, erneuere mein Gelübnis und beginne von Neuem. Nun, das haben wir vor, dafür bin ich hier. Ich denke, es wäre eine gute Sache, wenn wir Folgendes tun würden. Am 18. beginnen, am nächsten Sonntagmorgen, am nächsten Sonntagabend, am darauffolgenden Sonntag und am darauffolgenden Sonntag. Wie viele denken, dass das eine gute Sache wäre? Ich danke euch. Jetzt möchte ich, dass ihr etwas für mich tut. Wenn ihr irgendwelche Menschen benachrichtigt habt, dass am 28. eine Versammlung sein wird, würdet ihr sie noch einmal benachrichtigen, dass wir sie nicht durchführen können? Schreibt ihnen einen Brief oder etwas anderes. Wir möchten nicht, dass die Menschen kommen und enttäuscht sind, aber wir konnten das Auditorium nicht bekommen. Seht, wir konnten es nicht bekommen. Und so, denn bei der letzten Versammlung, denke ich, hatten wir so viele dort oben und alles, sie haben einfach, ihr wisst, wie die Öffentlichkeit ist. Und sie sind, nun, wir leben einfach in den letzten Tagen, das ist alles. Und sie behaupten, dass die Menschen hereinkommen und die Schule stören und dass sie zu früh da waren und dass sie dies oder das getan haben oder etwas anderes und dass der Ort zu voll war und der Brandinspektor dies und das tat und nun, ihr wisst schon, wir werden also diese Schalen und diese Posaunen vorbereiten. Ich möchte sie durchnehmen. Ich habe euch gesagt, ich würde es tun.
Sie kommen unter einer anderen Sache, so wie die Schalen unter dem Ertönen der Posaunen kommen. Aber wir möchten den ganzen Ablauf direkt durchgehen und ihn zusammenbringen, ihn zusammenfügen. Wie viele haben etwas von Bruder Vale gelesen, wie er es umgeschrieben, in Ordnung gebracht und für mich grammatikalisiert hat? Habt ihr etwas davon gelesen? Habt ihr? Zwei oder drei von euch? Ich denke, du hast ganze Arbeit geleistet, Bruder Vale, ganze Arbeit. Habt ihr? Ich denke, Schwester Vale hat es getan und du hast es einfach aufgeschrieben. Sie war eine, seht, ich bin nicht immer gegen die Frauen, nicht wahr, Schwester Vale? Also lasst uns jetzt für die nächsten 15-20 Minuten eine Schriftstelle hier lesen. Und ich habe ein kleines Buch hier. Ich erzählte es, ich glaube, Bruder Vale oder wem. Ich glaube, es war Roy Borders. Bruder Vale hat mir das Buch gekauft. Ich möchte ein kleines Lehrbuch machen. Aber wenn jemand mal gesehen hat, was ich Notizen nenne, wie wenn ich über den Morgenstern predigen möchte, dann zeichne ich einen Stern. Und wenn ich etwas predigen möchte über... Ich mache es hier alles in Symbolen, ein Gekritzel. Niemand kann je wissen, was es war. Nun, ich bin unterwegs und ich denke an irgendwas, ich bekomme ein, ich fahre auf der Straße, manchmal springt das Auto auf und ab und ich notiere dies und sage dies und das und mache kleine Zeichen und überquere Brücken und alle möglichen Dinge. Ich möchte zum Beispiel über das Herabkommen des Sterns predigen und ich nehme die Pyramide, zeichne sie hier auf. Und zeichne den fünfzackigen Davidsstern hin, der auf sie herabkommt. Und ich weiß auf diese Weise, wo ich mich in der Schrift befinde. Und Moses, eine bestimmte Sache, die er tat, mache einfach wie kleine Truthahnspuren. Ich habe einige davon hier drin und ich dachte heute Morgen dort hinten, als ich annahm, ich würde hier ein paar Minuten über dieses Thema sprechen, an eine Notiz, vielleicht würde ich 20 Minuten dafür brauchen und dann... Ich werde heute Abend nicht den Gottesdienst von Bruder Neville nehmen. Ich werde mich heute Abend ausruhen, ihm zuhören und dann, so der Herr will, werden wir nächsten Sonntagmorgen mit dem Gottesdienst beginnen. Und ihr alle helft mir und wir werden beten, denn es war in meinem Herzen zu versuchen. Sie sagten, nun, wir könnten nach Louisville gehen oder wir könnten nach New Albany hinuntergehen, aber die Versammlung sollte in Jeffersonville stattfinden. Ich werde ein anderes Mal nach Louisville und New Albany gehen, aber dies sollte hier in Jeffersonville sein. Nun, lasst uns unsere Häupter einfach eine Minute beugen, während wir, ich habe hier etwa 30 Minuten lang zu euch gesprochen, lasst uns einen Augenblick zu ihm sprechen. Herr Jesus, wir sind sicherlich ein gesegnetes Volk, über unser Denken, über unser Verstehen hinaus. Denn wenn dort eine edle Person unter uns wäre, wie irgendein Mitarbeiter aus einem anderen Land oder ein Diplomat irgendeiner Art, würden wir es großartig finden, eine solch edle Person unter uns zu haben. Aber heute haben wir den Gott des Himmels nicht nur unter uns, sondern in uns wohnend, sein Leben durch uns lebend, und dafür sind wir so dankbar, Herr. Es übersteigt natürlich unser Verständnis. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, was die Gottesdienste und nach Afrika zu gehen und die Dinge, die wir versucht haben, für diese paar Tage hier in Indiana zu arrangieren, und irgendwie, Herr, mag es sein, dass du uns zu diesem Zelt bringst, um diese Vision zu erfüllen. So möge dein Wille geschehen. Wir haben es so übergeben nach unserem besten Verständnis. So beten wir, Herr, wenn es etwas gibt, das deinem Willen widerspricht, dann mache es uns bekannt, damit wir deinen vollkommenen Willen tun. Nun segne uns in diesen nächsten Minuten. Sprich zu uns durch dein Wort, Herr, denn dein Wort ist Wahrheit. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Lasst uns in der Bibel das 8. Kapitel von Markus aufschlagen. Bruder Branham spricht zu jemandem auf der Plattform. Nun, einfach nur eine kleine kurze Botschaft, die ich zu euch über das Wort sprechen kann, nachdem ich dort drüben Zeugnis abgelegt habe und so weiter. Markus, das 8. Kapitel, und lasst uns beim 34. Vers anfangen, bis zum Rest des Kapitels. Ich lese gerne, was er sagte, weil ich weiß, dass es wahr ist. Nun, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten.
Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich möchte einen kleinen Text von dort nehmen, wenn man es so nennen würde, genannt »Sich schämen«. Ihr wisst, ich mag das. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen werde ich mich schämen. Nun, das Wort »beschämt« kann auch mit »verlegen« übersetzt werden. Du weißt, etwas, das du bist mit etwas konfrontiert, das dich verlegen macht. Du schämst dich. Sich schämen zeigt auch, dass du dir nicht sicher bist, wovon du sprichst. Wenn du weißt, wovon du sprichst und die Gewissheit hast, dass du weißt, wovon du sprichst, kannst du es jedem erzählen. Du schämst dich nicht. Aber wenn du dich unwohl und fehl am Platz fühlst, zeigt es, dass du dir nicht sicher bist. Ihr stellt fest, dass es heute so viel davon gibt, besonders bei dem Thema, über das ich spreche, sich für das Wort zu schämen. Nun, er und das Wort sind dasselbe. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also, wer sich meiner und meines Wortes schämt, und er und sein Wort sind eins, somit sich seines Wortes schämen in dieser sündigen, gegenwärtigen Generation, dessen werde auch ich mich schämen. Nun, wir stellen fest, wenn jemand heute sagt, bist du ein Christ, ist es sehr beliebt zu sagen, oh, ich bin ein Christ, seht. Aber glaubst du das Wort Gottes, wo es heißt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben? Das Gesicht eines Predigers wird erröten, seht. Schämst du dich, sagen wir mal, für göttliche Heilung? Schämst du dich für das volle Evangelium? Schämst du dich für deine pfingstliche Erfahrung? Das bedeutet es, sich für sein Wort zu schämen. Das ist sein Wort Fleisch gemacht in dir. Sein Wort muss sich selbst ausleben für jede Generation. Es lebte sich aus in den Tagen Moses, weil die Bibel im ersten Kapitel des Hebräerbriefes über diesen Tag sagt, Gott sprach in den vergangenen Zeiten auf vielerlei Weise zu den Vätern durch die Propheten. Und diese Propheten, die Gemeinde wurde so verdreht, dass als diese Propheten, diese kühnen Botschafter Gottes kamen, ohne Gemeinde, ohne Denomination, ohne Organisation, ohne irgendetwas und trotzten Königen, Königreichen, Kirchen und allem. Als sie vor die Priester gebracht wurden, schämten sie sich nicht, denn sie hatten das direkte »So spricht der Herr«. Wenn ihr bemerkt, der Prophet in einem Sinn des Wortes im Alten Testament, wenn er sagte »So spricht der Herr«, nun achtet auf ihn, dann nimmt er direkt den Platz Gottes ein. Ihr merkt, wenn er das »So spricht der Herr« vor sich stellte, tauchte er direkt in Gott hinein und er handelte als Gott. Dann gab er seine Botschaft, welche Gott war, der durch ihn sprach, so spricht der Herr. Ich denke an die Propheten von früher, als sie mit dieser Botschaft kamen und es die Könige in Verlegenheit brachte und die Menschen unbehaglich fühlen ließ, sogar die Priester. Sie fühlten sich unbehaglich, weil sie eigentlich Führer sein sollten, religiöse Männer, und als das Wort in dieser Weise hervorkam, stellte es sie bloß und sie fühlten sich verlegen oder beschämt. Und oft sehen wir das, nicht viele, zu oft heute, dass Menschen, du sagst, ich bin ein Christ. Hast du den Heiligen Geist empfangen, seit du glaubst? Aha. Seht, es ist ihnen peinlich. Jemand sagt, gehörst du zu dieser Gruppe dort oben, die all dieses Geschrei und dieses ganze göttliche Heilungszeug macht? Oft weichen die Christen zurück. Sie möchten es verkünden, wenn sie eine Denomination haben. Ich bin ein Baptist, ich bin Presbyterianer, ich bin Lutheraner. Dafür schämen sie sich nicht. Aber wenn es darum geht, ein Christ zu sein, der Gottes Wort genauso nehmen kann, wie es ist, dann schämen sie sich. Ich gehöre zu keiner Denomination. Seht, sie schämen sich, das zu sagen. Sie müssen wie der Rest der Welt sein, vertreten durch irgendeine Organisation. Nun, das ist einfach in letzter Zeit hereingekommen. In den Tagen Luthers bedeutete es fast den Tod durch die katholische Kirche, wenn man sich als Lutheraner, als Nachfolger Luthers zu erkennen gab.
in den Tagen von Wesley, zu wissen, dass du dich der anglikanischen Kirche widersetzt hast, da gab es fast die Todesstrafe durch die Anglikaner, wenn man verkündete, dass man Methodist war. In den Tagen von Pfingsten war es fast eine Schande zu sagen, dass man ein Pfingstler war, weil man schnell als heiliger Roller oder als Zungenredner oder so ähnlich angesehen wurde. Nun, sie organisierten sich und gingen geradewegs hinein mit dem Rest der Gruppe. Nun, wenn die Zeit des Herausrufens kommt, dass du keiner von ihnen angehörst, ist es sehr beliebt zu sagen, ich bin Pfingstler. Es ist sehr beliebt zu sagen, ich bin Presbyterianer, Lutheraner. Aber was ist, wenn die Zeit kommt, dass du hinausgehen musst und dich zum Wort bekennen musst? Ich gehöre zu keiner davon. Das ist peinlich. Jesus sagte, wenn du dich jetzt für mich schämst, dann werde ich mich auch für dich schämen. Warum sollte er sich für dich schämen? Weil du behauptest, sein zu sein, obwohl du ihm nicht nachfolgst. Was wäre, wenn ich sagen würde, dieser kleine Junge ist mein Sohn? Er würde sich umdrehen und sagen, wer? Ich soll dein Sohn sein? Was denkst du, wer ich bin? Es würde mich in Verlegenheit bringen, wie auch dich, wenn es dein Sohn wäre. Und das ist der Weg, den das sogenannte Christentum heute, wenn du nach dem Namen einer Denomination benannt bist, in Ordnung. Sie akzeptieren die Vaterschaft einer Denomination. Aber wenn es darum geht, die Vaterschaft des Wortes Gottes zu akzeptieren, Christus, nein. Es ist ihnen peinlich. Sie möchten nicht sagen, ja, ich habe in Zungen gesprochen. Ja, ich habe Visionen gesehen. Ja, ich glaube an göttliche Heilung. Ja, ich preise den Herrn. Ich bin frei von jeder Organisation. Ich bin an keine von ihnen gebunden. Ich bin ein Diener Christi. Meine Güte, das reißt sie einfach in Stücke. Neulich kam ein großer Redner zu den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums in Chicago. Darf ich hier kurz unterbrechen, um das zu sagen? Ihr entschuldigt mich. Aber oft denkt man, und ich tue das auch, dass das, worüber wir reden, die Wahrheit der Bibel, nicht bei den Menschen ankommt. Aber das tut sie. Manchmal sträuben sie sich dagegen, aber sie meinen es nicht wirklich so. Sie versuchen herauszufinden, wo du stehst. Wie in der Geschichte über eine Gruppe von Betrunkenen, die argumentierten, dass es so etwas wie das Christentum nicht gibt, als ein Mann sagte, »Ich weiß, wo es eine gibt, das ist meine Frau.« Sie sagten, »Nun, ich glaube das nicht.« Er sagte, »Kommt, wir werden, lasst uns so tun, als ob wir wirklich betrunken wären.« Sie gingen dorthin ins Haus und machten alles, was sie konnten, und er hieß sie, ihnen Eier zu kochen, und warf sie dann auf den Boden und sagte, »Du weißt, dass du meine Eier nicht so kochen sollst«, und machten weiter im Haus. Und sie gingen hinüber in das andere Zimmer und ließen sich in einen Stuhl fallen. Sie hörten, wie jemand dort drüben alles zusammenfegte, ohne ein Wort zu sagen, und ein kleines Lied vor sich hin sang, »Muss Jesus das Kreuz alleine tragen, und die ganze Welt geht frei aus?« Es gibt ein Kreuz für jedermann, und es gibt ein Kreuz für mich. Und dieses geweihte Kreuz werde ich tragen, bis der Tod mich freisetzt, und gehe dann nach Hause, eine Krone zu tragen. Der eine Trinker sagte, »Was habe ich euch gesagt?« Er sagte, »Sie ist eine Christin. Seht ihr? Sie haben sie nur versucht. Und ich habe erkannt, dass die Welt dich manchmal versucht.« Nun, ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde, aber ich glaube, es war letzten Samstagabend oder Sonntagabend, der große Redner, ich will keinen Namen nennen, aber er versucht, arbeitet genau gegensätzlich. Ich versuche, die Gemeinden aus dieser ökumenischen Bewegung herauszuhalten, und dieser Mann versucht, sie dort hineinzubringen. Er spricht also für die christlichen Geschäftsleute, mit denen ich eigentlich die Versammlung in Chicago hätte haben sollen, und ich dachte, ich wäre zu der Zeit in Afrika, deshalb konnte ich nicht teilnehmen. Dieser Mann stand dort auf und sagte, »Die größte Bewegung, die größte Sache, die es je gegeben hat, ist jetzt auf der Erde. Alle Gemeinden kehren zurück zur katholischen Kirche in der ökumenischen Bewegung, und die Katholiken werden den Heiligen Geist empfangen. Was für eine Falle des Teufels!« Und dieser Vorsitzende, Bruder Shakarian, der Präsident der internationalen Geschäftsleute, stand auf und sagte, nachdem sich der Mann gesetzt hatte, »Das ist nicht die Weise, wie wir es gehört haben.« Er sagte, »Bruder Branham hat uns gesagt, dass diese ökumenische Bewegung sie alle zum Mahlzeichen des Tieres bringen wird.« Und der Mann saß dort auf der Plattform. Er sagte, »Es wird sie zum Mahlzeichen des Tieres bringen.« Und er sagte, »Wir sind geneigt zu glauben, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist.« Er sagte, »Wie viele von euch würden gerne hören, dass Bruder Branham kommt und euch die wahre Seite davon erzählt? Erhebt!« Und dort waren mehr als 5000 Menschen, die schrien und riefen, komm nur für einen Tag, einen Tag. Bruder Carl Williams rief mich an und sagte, Bruder Branham, Junge, ich bin durch diese Menge gegangen, bis sie einen Haufen 100-Dollar-Scheine in meine Hände gelegt haben, damit du ein Flugticket hin und zurück bekommst. Seht nur für einen Tag. Seht, diese Menschen, dieses Wort sinkt hinein, wo wir es manchmal nicht wissen, seht. Aber seht, wenn ihr wirklich, egal wie sehr die Welt dagegen ist, wie sehr die Denominationen dagegen sind, Gott beweist, dass es die Wahrheit ist. Wenn die große Stunde schlussendlich schlägt, werden vielleicht Dinge geschehen, an die wir nicht gedacht haben. Ja, es zeigt, dass du dir nicht sicher bist, wenn es dir peinlich ist. Du würdest das Thema lieber nicht besprechen, wenn du dich dafür schämen würdest. Du würdest es nicht besprechen wollen, zurückhalten. Aber wie kann ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, wie kann ein Mensch, der voll der Kraft Gottes ist, der die Liebe Gottes in seinem Herzen hat, ein paar Minuten mit einem Menschen sprechen und nicht etwas über diese Liebe erwähnen, die in seinem Herzen ist? Dort geschieht etwas, du kannst es nicht tun. Das muss dieser böse Tag sein, von dem Jesus gesprochen hat. Die Menschen schämen sich für das Wort und für den Geist Gottes, der in ihnen wirkt. Aber wenn die Wahrheit den Menschen klar gemacht wird, dann offenbart sich Gott selbst durch das Wort. Nun, jeder Mensch kann jede Art von Behauptungen aufstellen, und wir hatten es in diesen Tagen, wo so viele Behauptungen aufgestellt wurden, dass es furchtbar war. Aber ihr seht, wenn es eine Wahrheit gibt, muss sie durch das Wort sein, denn sie sagen, sie hätten alle möglichen Arten von Dingen gehabt. Öl, das durch Menschen fließt, und Blut, das aus ihren Händen fließt, und Frauen, die auf dem Rücken liegen und mit Blut, das an ihren Schuhen herunterläuft, und sie hoben ihre Schuhe hoch und gossen Öl aus und Frösche, die herausspringen und die Plattform hinunterhüpfen und alle Arten von Dingen wie diesen. So ein Zeug gibt es in der Bibel nicht. Es gibt keine einzige solche Verheißung in der Bibel. Es heißt nur, in den letzten Tagen wird der Geist so nahe sein, dass er die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Aber für das gibt es keine Schriftstelle. Aber wenn es um echtes, unverfälschtes, von Gott bestätigtes Wort Gottes geht, dann scheint es sogar die andere Gruppe auf der radikalen Seite in Verlegenheit zu bringen, seht ihr? Da ist Verlegenheit darüber. Aber für einen Mann oder eine Frau, einen Jungen oder ein Mädchen, der oder die wirklich ein echter Christ ist, für den ist es eine Realität. Wenn Gott die Taufe des Heiligen Geistes verheißen hat und du sie empfängst, dann ist da etwas, das sich in dir festsetzt, das durch nichts ersetzt werden kann. Wenn ein Mensch jemals Gott begegnet, nicht in irgendeiner emotionalen Erregung, irgendeinem Enthusiasmus oder irgendeiner religiösen Lehrmeinung, irgendeinem Katechismus oder Glaubensbekenntnis oder einem Dogma, das er als Trost für sich angenommen hat, sondern wenn er wirklich an den Ort kommt, wie Mose auf der Rückseite der Wüste, von Angesicht zu Angesicht mit dem allmächtigen Gott, und du siehst, wie die Stimme genau mit dem Wort und der Verheißung der Stunde zu dir spricht, dann bewirkt das etwas bei dir. Seht, du schämst dich nicht dafür. Es bewirkt etwas bei dir. Lasst uns jetzt für die nächsten 15 Minuten schauen. Es gibt einige Menschen, die eine solche Erfahrung machen. Und wenn ich heute zu euch spreche, nicht als Gemeinde oder Denomination, ich spreche zu euch als ein Individuum, nicht weil ihr hier in dieses Gemeindegebäude kommt oder weil ich euch liebe und ihr mich liebt, nicht deswegen. Lasst mich euch als ein Sterblicher sagen, dass ihr eines Tages an das Ende dieses Lebens kommen müsst. Und ich mag nicht dort sein und ein anderer Prediger mag nicht dort sein, aber es gibt da einen, der dir dort begegnen kann, und das ist Gott. Und du hörst darauf und nicht, meine Frau ist eine gute Christin oder mein Mann ist ein guter Christ, sondern bin ich mit Gott im Reinen? Bin ich Gott auf diese Weise begegnet? Nicht weil mein Pastor ist Gott begegnet oder weil mein Diakon ist Gott begegnet, sondern bin ich ihm begegnet? Nicht weil ich geschrien habe, nicht weil ich in Zunge gesprochen habe, sondern weil ich ihm als Person begegnet bin. Dann wirst du dich nie dafür schämen. Da ist etwas, das so vollkommen und rein und wahr ist. Und denke daran, du könntest einem Geist begegnen, der sich wie Gott verhält. Du könntest einem Geist begegnen, der dies oder das tut. Folge ihm ein wenig und sieh, wie es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Du könntest einem Geist begegnen, der dir sagt, dass du gerettet bist und dir ein herrliches Gefühl gibt und du rufst und schreist. Wenn es dann dazu kommt, das Wort zu verleugnen, wie kann der Heilige Geist, der das Wort geschrieben hat, sein eigenes Wort verleugnen? Dieser Geist muss jede Verheißung Gottes mit einem Amen unterstreichen. Wenn das nicht so ist, dann bist du Gott nie begegnet. Du bist einem verführenden Geist begegnet und die Welt ist heute voll davon. Aber wenn du siehst, wie Gott herabkommt und eine Erklärung abgibt, dass er eine bestimmte Sache tun wird und dann zurückkommt und es tut, und zwar immer und immer wieder, dann hast du einen echten Geist Gottes. Wie kann ein Geist auf einem Menschen sein, der Heilige Geist, der die Bibel geschrieben hat, und sich dann umdrehen und es verleugnen? Das ist nicht richtig, das war für einen anderen Tag. Er sagte, die Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, Herr, zurufen wird. Das war Apostelgeschichte 2,38. Wie kann ein Geist dann etwas anderes als das annehmen und gleichzeitig von Gott sein, wenn Hebräer 13,8 sagt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit? Was wäre, wenn jemand sagen würde, oh, ich glaube, er war ein Philosoph, er war ein guter Mann, er war ein Prophet, aber was seine Macht betrifft... Ich sprach neulich mit George Smith, dem Jungen, der mit meiner Tochter Rebecca geht. Ein feiner Junge. Er hat hier in der Gemeinde gesungen, ein Baptistenjunge, der einfach gesagt hat, nimm meinen Namen von diesem Ding, ich möchte nichts damit zu tun haben. Und dort war eine junge Dame, sie hatten eine Konferenz in einer bestimmten Baptistengemeinde oben in den Hügeln, und sie sind so entschieden gegen mich, alle dort draußen, und über, sie haben nichts gegen mich, es ist gegen das Wort. Gegen mich als Mensch können sie nichts sagen, ich habe ihnen nie etwas Böses getan, aber davor haben sie Angst, seht? Jetzt waren wir, sie hatten diese Versammlung dort oben und wollten einen Missionar für die letzten drei Abende dieser großen Konferenz in den Bergen haben, wo es kühl ist. Zufällig kam dieser Missionar zu Markus 16 und sagte, es gibt heute viele Menschen, die nicht an göttliche Heilung glauben können. Er sagte, ich war in Indien, ich bin ein Inder und war in Indien, als ein Mann hier in den Vereinigten Staaten mit dem Namen Bruder Branham kam. Der Pastor begann sich zu bewegen. Er sagte, meine Frau lag mit Krebs im Sterben. Ich war blind oder etwas in der Art. Er betete für den einen und anderen von uns und rief aus der Zuhörerschaft auf, obwohl er nicht mal unsere Sprache kannte, und sprach die Kraft Gottes. Und er sagte, wir sind hier, geheilt. Nun, sie versuchten, ihn zum Schweigen zu bringen, aber es gelang ihnen nicht. Seht ihr, direkt in ihrer eigenen Konferenz. Dann leugneten sie sogar alles, und einige der Menschen, sogar meine, die Schwester dieses Jungen, die am Boden hatten, nicht einmal etwas zu sagen. Sie wollten wissen, ob sie nicht mit irgendetwas verbunden war, und sie gingen dorthin, um das herauszufinden. Eine der Damen sagte, nun, ich glaube es. Rebecca und George gingen hin, um diese Dame zu sehen. Sie ging hin und holte ein Mädchen, das an einer Art von Zurückgebliebenheit litt. Also ließen sie mich herüberkommen, um das Mädchen neulich Abend zu sehen. Und ich ging rüber. Die kleine Dame saß dort und ich sagte, bist du eine Gläubige? Sie sagte, ich weiß nicht, ob ich es bin oder nicht. Nun, sie war nicht zurückgeblieben, es war einfach nur ein teuflischer Geist. Sie haben das nicht realisiert. Seht, es nimmt dich einfach und du weißt es nicht. Es kommt herein. Gewalt überkommt eine Person und sie wissen es nicht. Frauen, die da draußen auf der Straße mit diesen Shorts herumlaufen, und sie realisieren es nicht. Sie könnten vielleicht beweisen und schwören, dass sie nie etwas Böses gegen ihren Ehemann getan haben oder so in dieser Weise. Aber in ihrem Herzen, sie merken es nicht, aber der Geist des Teufels hat sie in Besitz genommen. Sie sind davon besessen. Warum sollte sich eine Frau vor einem Mann ausziehen wollen? In der Bibel gab es nur eine Person, die das getan hat, und die waren wahnsinnig. Andere versuchen, sich zu bedecken. Sie merken es nicht, es ist so raffiniert, so schlau. Du musst Acht geben, dich mit dem Wort Gottes abwägen und sehen, wo du stehst. Diese junge Dame sagte, oh, sie haben mir gesagt, dass ich getauft wurde, als ich ein Kind war. Sie sagte, ich weiß nicht, ob ich dieses Zeug glauben soll oder nicht. Ich sagte, glaubst du nicht an Jesus Christus? Und sie sagte, nun, ich weiß nicht, ob ich es tue oder nicht. Sie sagte, manches von diesem Hokuspokus-Zeug glaube ich nicht. Ich sagte, nun, natürlich glaubst du nicht an Hokuspokus-Zeug. Ich sagte, aber glaubst du, dass er der Sohn Gottes war? Oh, sagte sie, er könnte es gewesen sein. Ich sagte, glaubst du, dass er heute derselbe ist, der Gott, der dich retten wird? Sie sagte, ist irgendetwas von dem Zeug dort darüber, dass es Wunder gibt und so etwas? Ich glaube nichts davon. Und ich sagte, Was würdest du tun, wenn du in einer Versammlung sitzen und Gott sehen würdest, den Heiligen Geist, der einzige Gott ist, den es gibt, der unter den Menschen wirkt, Gott in der Vaterschaft, der Feuersäule, der Propheten, Gott in seinem Sohn und dann Gott in seinem Volk? Es sind einfach nur Eigenschaften Gottes, ein großer Gott, der die Ewigkeit umfasst. Ich sagte, was würdest du sehen, wenn er unter seinem Volk die Blinden sehend und die Tauben hörend machen würde, wenn er auf die Zuhörerschaft schauen und den Menschen sagen würde, was mit ihnen falsch ist, wie er es tat, als er hier auf Erden war? Sie sagte, ich glaube, es wäre ein Horoskop. Ich sagte, du bist in einer schlechteren Verfassung, als ich dachte. Du wärst besser dran, wenn du verrückt wärst. Siehst du, du würdest nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber, sagte ich, du bist einfach von einem bösen Geist besessen. Ich sagte, als Jesus der Frau am Brunnen von ihren Männern erzählte, als er die Menschen anschaute und ihre Gedanken erkannte, würdest du das Horoskop nennen? Seht ihr, so sehr eingewickelt in eine Denomination, die sich lutherisch nennt, dass alles, was er widerspricht, falsch ist. Gott möchte Menschen, die in das Wort Gottes eingewickelt sind. Alles Gegensätzliche zu dem ist falsch. Jesus sagte, lasst jedes Menschenwort eine Lüge sein und meines die Wahrheit. Dort war ein Mann in einem sehr wissenschaftlichen Zeitalter mit dem Namen Noah. Er schämte sich nicht für Gottes Wort. Gott begegnete ihm. Er sprach zu ihm, er wusste, dass es Gott war. Und er sagte, es wird regnen. Es hatte noch nie geregnet, aber er glaubte, dass es regnen würde. Und er schämte sich nicht, den Glauben, den er hatte, anzuwenden. Er brauchte 120 Jahre, um eine Arche zu bauen, als die Welt gegen ihn war. Er schämte sich nicht für Gottes Wort in seiner Zeit. Deswegen rettete Gott ihn und sein Haus. Es gab eine, wie töricht es anderen Menschen vorgekommen sein mag, aber ihm, er ist Gott begegnet. Egal wie wissenschaftlich die Gegenseite war, wie es hieß, es könne nicht geschehen, es könne nicht geschehen, er ist Gott begegnet. Das ist es, wenn du weißt, dass du mit ihm sprichst. Man könnte meinen, es sei töricht, wenn ich weiß, dass es einige wenige Menschen auf der Welt gibt, die an dem festhalten, von dem ich sage, dass es die Wahrheit ist, hier zu stehen und zu sagen, so spricht der Herr, ich werde nach Arizona gehen, dort werde ich 7 Engeln in einer Gruppe begegnen. Nun, es gibt eine Gruppe von Männern, die dort standen, um das Geschehen zu sehen. Neulich Abend, als ich sagte, Los Angeles wird in den Ozean fallen, aber wenn du Gott begegnet bist, dem Gott, der nicht versagt, dem Gott, der genau das tut, was er angekündigt hat, er hat es immer getan, dann schämst du dich nicht dafür. Du musst dich nicht zurückziehen und dich dafür schämen. Du kannst es der ganzen Welt sagen. Wenn ein Mensch Gott begegnet, mit ihm spricht und die Realität Gottes wird ihm in seinem Herzen zuteil, dann schämt er sich nicht dafür. Noah schämte sich nicht. Dem Rest der Welt erschien es töricht, aber ihm nicht. Als Mose vor dem Pharao stand, schämte er sich nicht, dem Pharao zu sagen, dass diese bestimmten Dinge geschehen würden, denn er war Gott begegnet. Gott sagte es ihm im brennenden Busch. Mose sagte, ich stottere. Das war es, was er hatte, eine Sprachbehinderung. Er sagte, dort kommt Aaron, du wirst ihm Gott sein und er wird dir Prophet sein. Ich weiß, er kann gut sprechen, aber ich werde mit deinem Mund sein. Wer gab dem Menschen die Fähigkeit zu sprechen? Amen, ich mag das. Das ist Gott. Wer machte, dass der Mensch taub oder stumm ist? Und wer machte, dass der Mensch spricht? Das tat Gott. Er sagte, Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Er sagte, was ist das in deiner Hand? Er sagte, das ist ein Stock. Sagte, wirf ihn auf den Boden. Er wurde zu einer Schlange. Er sagte, nimm ihn wieder hoch. Sie wurde wieder zu einem Stock. Amen, er ist Gott. Stecke deine Hand in deinen Gewandbausch. Er steckte sie hinein und zog sie wieder heraus. Sie war weiß vor Aussatz. Er sagte, stecke sie wieder rein und zieh sie wieder raus. Und sie war wie die andere Hand. Ich bin Gott. Dann ging er vor den Pharao und sagte, was er sagen würde. Er sagte, es wird so und so sein. Er hob Sand auf und warf ihn in die Luft und sagte, so spricht der Herr. Lass Flöhe über die Erde hereinkommen. Und die Flöhe kamen. Er nahm Wasser und goss es in den Fluss und sagte, so spricht der Herr. Und die ganzen Flüsse und alles wurde zu Blut. Er rief Hagel vom Himmel herab.
Ihr wisst, in den letzten Tagen sollen sich diese Plagen wiederholen. Und denkt daran, in den biblischen Zeiten war die Strafe für einen Ehebrecher der Tod durch Steinigung. Und die ungläubige Gemeinde wird mit Hagelkörnern zu Tode gesteinigt werden. Das war einst Gottes Art der Bestrafung. Er wird diese ungläubige Welt steinigen, diese ehebrecherische Generation. Er wird sie vom Himmel aus mit Hagelkörnern steinigen, die ein Talent pro Stück wiegen, was 100 Pfund entspricht. Die ehebrecherische Gemeinde wird, die ehebrecherische Welt wird unter der Strafe Gottes sterben, unter Steinigung, wie er es am Anfang tat. Komme mit Gott in Ordnung, Gemeinde. Das ist, was wir alle tun müssen. Kehre um zu Gott. Dieser alte, wuschelige, grauhaarige, bärtige, glatzköpfige, dünnarmige, 80-jährige Elia, der dort oben in der Wildnis saß und auf die Sünden des Volkes schaute, zu dem sprach Gott eines Morgens und sagte: Gehe hinunter und sage Ahab, dass nicht einmal der Tau vom Himmel fallen wird, bis du ihn rufst. Ich kann seine kleinen alten Augen sehen, die unter dem wuscheligen weißen Bart hervorschauen, den Stock in der Hand, wie er die Straße hinuntergeht, wie ein 16-jähriger Junge. Er ging geradewegs in die Gegenwart des Königs und sagte: Nicht einmal Tau wird vom Himmel kommen, bis ich ihn herbeirufe. Er schämte sich nicht für Gott oder sein Wort. Er sagte es dem König oder jedem anderen. Er schämte sich nicht. Er musste sich nicht verstecken und sagen: Ahab, du wärst ein... Es erinnert mich an etwas wie uns selbst. Ich sagte zu den Menschen: Ich komme an den Punkt, an dem ich mehr Glauben brauche. Deswegen bin ich jetzt zu Hause, um einen neuen Schub an Glauben zu bekommen. Habe so, wenn man betet, sieht es so aus, als ob man sich entschuldigen würde. Herr Teufel, würden Sie bitte zur Seite gehen und lassen? Nichts. Glaube hat Muskeln und Haare auf der Brust. Wenn er spricht, verstummt alles andere. Gehe nicht und sage: Herr Teufel, ziehen Sie aus. Sage: Raus hier, ich bin ein Sohn Gottes, von Gott beauftragt, lasse in Ruhe. Das wirkt. Du musst dich nicht beim Teufel entschuldigen, hast nichts mit ihm zu tun, schämst dich nicht für das Wort Gottes, schämst dich nicht für den Auftrag, schämst dich nicht für das, was wir sind. Das Einzige, wofür ich mich schäme, ist: Ich bin ein Branham, das ist meine irdische Geburt. Ich schäme mich für mein Versagen, aber als sein Diener schäme ich mich nicht. Ich schäme mich nicht für sein Wort, egal ob es sich um Denominationen, Könige, Potentaten oder was auch immer handelt, einfach bereit, eine Antwort zu geben, wenn Gott es verlangt. Mose ging vor den Pharao, er schämte sich nicht, ihm zu sagen, dass sie keinen Kompromiss eingehen und so viele Tage draußen in der Wüste verbringen würden. Er sagte: Manche der Frauen bleiben zurück und die Kinder. Er sagte: Wir werden alle gehen. Keine Klaue werden wir zurücklassen, wir nehmen unser Vieh und alles. Er schämte sich nicht. Warum? Er war in das Licht der Befreiung gekommen. Das ist der Grund, warum ein kranker Mann oder eine kranke Frau oder was auch immer, die einmal in die Gegenwart Gottes hereinkommen und wissen, dass Gott sie geheilt hat, in das Licht der Befreiung treten. Du gehst bei nichts Kompromisse ein. Befreiung ist in seinem Herzen, denn er war dem Gott begegnet, der sagte: Ich bin der Gott Abrahams, der Abraham die Verheißung gegeben hat, und die Zeit der Erlösung, der Befreiung ist nahe. Ich sende dich dorthin, um sie herauszuholen. Weswegen sollte er sich da entschuldigen? Der Pharao hätte ihn töten können. Er war nur ein Mann. Er war ein Sklave. Er hätte ihn töten können, aber er schämte sich nicht für das Wort. Er kam nicht hinunter, ging auf die Knie und bettelte den Pharao für irgendetwas an. Er sagte: Ich komme, um sie zu holen. Der Pharao sagte: Nun, du kannst sie nicht holen. Er sagte: In Ordnung. Dann wird es Flöhe auf der Erde geben, bis du durch sie wartest. Und genau das ist passiert. Er sagte: O Mose, nimm sie weg. Er sagte: In Ordnung, tust du jetzt Buße? Er sagte: Nun, ihr könnt einige Tage in der Wüste verbringen. Er sagte: Dann werden Fliegen kommen. Amen. Er sagte: Dunkelheit wird kommen. Es war so dunkel, dass sie nicht von einer Stelle zur anderen sehen konnten. Und schließlich kam der Tod. Vom Pharao bis zum Diener war es Tod für das älteste Kind der Familie. Er hat sich bei niemandem entschuldigt. Er war der Sohn Abrahams, geboren im Geist Gottes, von Gott beauftragt, die Botschaft Gottes hinunterzugehen und diese Menschen herauszuholen. Nun, kann Gott in dieser Stunde nicht dasselbe tun, um eine Braut aus der Gemeinde herauszuholen?
Daniel hatte keine, oder David vielmehr, hatte keine Angst dort bei Saul. Als alle dort draußen Angst vor Goliath hatten, hat er sich nicht gefürchtet, hinaufzugehen und zu sagen, »Dein Knecht«, nur ein kleiner, rötlich aussehender Kerl. Und er sagte, »Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters«, und ein Bär kam herein und holte sich eines von ihnen. Ich jagte ihn hinaus in die Wildnis und tötete ihn mit dieser Steinschleuder. Ein Löwe kam herein, oh du meine Güte, ein Löwe, und holte eines von ihnen und lief in die Wildnis. Ich schlug ihn mit der Steinschleuder nieder. Als er aufstand, habe ich ihn getötet. Er sagte, und der Gott, dieser zurückgefallene König, stand dort. Diese Wischiwaschi-Soldaten, die behaupteten, dem Gott des Himmels zu dienen, und ließen diesen unbeschnittenen Philister dort draußen stehen und den Armeen des lebendigen Gottes trotzen. Er sagte, dein Knecht wird auch ihn erschlagen, denn der Gott, der mir den Löwen und den Bären gegeben hat, wird auch diesen unbeschnittenen Philister in meine Hand geben. Er stotterte nicht, er sagte nicht, vielleicht wird es geschehen, er sagte, es wird geschehen. Er schämte sich nicht. Daniel, dort vor dem König, hatte keine Angst, sich dessen Befehlen zu widersetzen, dass niemand beten würde als nur zu ihm. Er öffnete seine Fenster und warf den Fensterflügel hoch und betete dreimal am Tag. Er hatte keine Angst. Sadrach, Mesach und Abednego fürchteten sich nicht vor dem Feuerofen. Sie sagten, unser Gott ist in der Lage, uns zu erretten. Gott kann uns erretten, aber auch wenn er es nicht tut, werden wir uns nicht vor deinem Bild verneigen. Sie schämten sich nicht dafür. Nein, mein Herr, nein, mein Herr. Sie schämten sich sicherlich nicht dafür, denn sie wussten. Simson schämte sich nicht vor den Philistern. Als 1000 Menschen auf ihn zurannten, hob er den Kieferknochen eines Maultiers auf. Und diese Helme sind etwa 1,5 Zoll dick aus Messing. Er schlug 1000 damit nieder und hatte immer noch den Kieferknochen in der Hand. Es war ihm nicht peinlich. Er nahm einfach das, was er in den Händen hielt, und machte sich damit an die Arbeit. Er wusste, dass der Geist Gottes auf ihm war. Er wusste, dass er als Nazaräer geboren war. Er wusste, dass nichts ihn beunruhigen konnte. Er war ein Diener Gottes. Solange er im Willen Gottes war, konnte nichts vor ihm standhalten. Egal wie viele Könige oder Philister oder was auch immer noch auftauchen. Das stimmt. Johannes schämte sich nicht für das Wort Gottes, das in der Wüste zu ihm kam und ihm sagte, er solle gehen und mit Wasser taufen. Er schämte sich nicht zu sagen, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, denn der Geist Gottes war auf ihm. Er schämte sich nicht vor den Priestern. Er schämte sich nicht für das Wort Gottes, als er zu Herodes ging. Die Frau von Philippus lebte mit Herodes zusammen. Er trat direkt vor das Angesicht des Königs, dieser alte Kerl mit dem wuscheligen Gesicht da draußen in der Wildnis, kam da ohne Bildung oder sonst was heraus, trat direkt vor das Angesicht von Herodes und sagte, »Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben.« Er schämte sich des Wortes Gottes nicht. Sicherlich, er schämte sich absolut nicht dafür. Stephanus, er schämte sich nicht für Gottes Wort. Erstens, als sich die Pfingstler dort oben am Tage von Pfingsten im Obersaal versammelten, fiel der Heilige Geist durch eine Verheißung Gottes auf sie. Lukas 24,49 sagt, »Siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, aber wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt. Und genau die Verheißung, die das Wort Gottes ihnen versprach, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, aber wartet dort. Erhaltet keine Theologie oder Bildung und so mehr. Wartet, bis ihr mit Kraft ausgestattet werdet. Und als diese Kraft vom Himmel kam, wie ein rauschender, mächtiger Wind, schämten sie sich nicht für das Evangelium. Petrus stand auf und sagte, tut Buße, ein jeder von euch. Ihr Menschen mit bösen Händen, ihr habt den Friedensfürsten gekreuzigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und wir sind Zeugen, denn das ist, was Joel sagte, was in den letzten Tagen geschehen würde. Ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Er schämte sich nicht für das Evangelium. Der kleine Stephanus, den ich vor ein paar Minuten erwähnte, als er dort wie ein Tornado durchging. Er war kein Prediger, nur ein Diakon, aber er gab überall Zeugnis von der Auferstehung. Er war Gott begegnet. Und es war einfach wie, versuchen ihn aufzuhalten? Nun, das war, als würde man an einem windigen Tag in einer trockenen Zeit versuchen, ein brennendes Haus zu löschen. Jedes Mal, wenn der Wind wehte, entzündete es einfach ein weiteres Feuer. Sie zerrten ihn vor den Hohen Rat. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Das ist wie der ökumenische Rat. Alle Religionen stehen dort unter dem ökumenischen Rat. Sie alle standen unter dem Hohen Rat. Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer, was auch immer sie waren, sie mussten in diesen Rat hereinkommen. Und sie haben ihn geschnappt, nicht einfach eine Organisation, sondern der große Rat hat ihn geschnappt. Wir werden ihm eine Heidenangst einjagen. Als er an jenem Morgen auftrat, sah sein Gesicht laut Bibel aus wie das eines Engels. Er sagte: »Männer und Brüder, lasst mich zu euch sprechen. Unsere Väter wohnten in Mesopotamien, bevor sie nach Haran kamen«, und so weiter. Er fuhr fort und trug die Schriftstellen vor, und als er dann ganz in Fahrt war, kam der Geist über ihn. Er sagte: »Ihr Halsstarrigen, Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter es taten, so auch ihr.« Er schämte sich nicht für das Evangelium. Er schämte sich nicht für das Wort. Er schämte sich nicht vor irgendeinem hohen Rat. Nein. Paulus sagte vor Agrippa, er war ein Jude, war unterrichtet worden unter Gamaliel, ein großer Würdenträger war er. Aber eines Tages auf dem Weg nach Damaskus kam er in die Gegenwart, in Kontakt mit Gott. Ein Engel kam vom Himmel herab in der Form einer Feuersäule, ein Licht, das ihn zu Boden warf. Er erhob sich und sagte: »Herr, wer bist du?« Und er sagte: »Ich bin Jesus.« Als er vor Agrippa stand, wiederholte er die Geschichte noch einmal. Er sagte: »Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, sicherlich.« Nun, Freunde, da sind Menschen durch die Zeitalter hindurch, aber wir sind schon über die Zeit hinaus, aber lasst mich dies sagen: Ein Mensch, der einmal in Berührung gekommen ist mit Gott, der das Wort ist und dem das Wort deutlich gemacht und manifestiert wurde, der schämt sich dafür nicht. Es ist dir nicht peinlich. Es ist mir nicht peinlich zu sagen, dass ich jedem Wort Gottes glaube. Es ist mir nicht peinlich, wenn der Herr sagt, ich soll etwas sagen, du sagst es und tust es. Es ist mir nicht peinlich zu sagen, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Es ist mir nicht peinlich zu sagen, dass ich in anderen Zungen gesprochen habe. Es ist mir nicht peinlich zu sagen, dass unser Herr mir Visionen gezeigt hat. Es ist mir nicht peinlich zu sagen, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn ihr um meines Namens willen vor Fürsten und Könige gebracht werdet, so macht euch keine Gedanken darüber, was ihr sagen sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden. Es seid nicht ihr, die redet, sondern mein Vater, der in euch wohnt. Aber wer sich unter diesem Geschlecht meiner und meines Wortes schämt, dessen werde auch ich mich schämen vor meinem Vater und den heiligen Engeln. Gott helfe uns, dass wir uns nicht schämen, sondern lebendige Zeugnisse sind. Jeder Mann im Alten Testament, als diese Propheten kamen, wurden sie das lebendige Wort. Sie waren das Wort. Jesus sagte, dass sie Götter genannt wurden, und sie waren es, weil das Wort Gottes zu ihnen kam. Sie sagten: Es ist so, spricht der Herr. Und jeder Nachfolger Christi, der in der Erlösung mit ihm in Berührung gekommen und dem das Heil ins Herz gekommen ist, der ist ein Besitzer Gottes. Und was für ein Leben sollten wir führen, und wie sollten wir wandeln, und wie sollten wir reden, wenn Gott sich selbst durch unseren eigenen sterblichen Leib darstellt? Wer könnte sich dafür schämen? Wenn ich hier in Jeffersonville bei der Polizei wäre und die Straße mit aller Autorität entlang gehen würde, würde ich mich nicht für die Stadt schämen. Ich wäre ein Teil der Stadt. Ich wäre ein Polizist, ein Teil der Stadt, der für Ordnung und Benehmen sorgt. Wenn ein Mann über eine rote Ampel fährt, würde ich mich nicht schämen, ihm zu sagen, dass er etwas falsch gemacht hat, und ihm einen Strafzettel zu geben. Das ist meine Pflicht, weil ich von der Stadt bezahlt werde. Ich lebe von der Stadt. Ich habe die Autorität von der Stadt. Egal, ob er betrunken oder was das Problem war, sie würden mir den Rücken stärken. Ich stehe meinen Mann, denn ich bin Polizist und wurde dazu bestimmt oder hier eingesetzt, und mir wurde die Autorität gegeben, dies zu tun. Du sollst das Gesetz und die Rechte und die Dinge vertreten und dafür sorgen, dass es richtig gemacht wird. Und wenn ich ein Christ bin und mit dem Geist erfüllt wurde und das Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi trage, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann lass dich nicht von irgendeinem Teufel herumschubsen und sagen, du tust dies nicht und du tust das nicht. Du tust es. Gott hat dir gegeben. Seht, wir haben keine Kraft. Der Polizist hat keine Kraft, ein Auto anzuhalten. Es geht um, manchmal sind dort Motoren mit 300 oder 400 PS. Was könnte er dagegen tun? Aber er hat Autorität. Das ist die Gemeinde. Wir haben Autorität durch die Auferstehung Jesu Christi und sein verheißenes Wort. Halleluja! Die Dinge, die ich tue, sollt auch ihr tun. Mehr als das werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Schämt euch nicht für ihn in dieser Generation, sündig, verwirrt, die letzte Generation, die je auf Erden sein wird. Dieses sündige, ehebrecherische und voll von allen verwesenen Wunden. Alles, was anständig war, ist unanständig geworden. Nationale Politik, Schmutz. Nationen sind zerbrochen. Da hinten im Dschungel von Afrika mussten die Safari-Jäger Hochleistungsradios nehmen, um Elvis Presley, Pat Boone, diese Kerle mit dem Rock'n'Roll und dem Twist zu hören. Und die Eingeborenen versuchten zu sehen, wie sie sich aufführten, wie sie mit dem Kopf zuckten, wie sie sich auf diese Weise aufführten. Die Eingeborenen standen und schauten ihn an. Aber seht ihr, sie sind keine Amerikaner wie Pat Boone und Elvis Presley und Ricky Nelson und diese Kerle. Sie sind keine Judasse dieser Art, aber sie, seht, es ist ein Geist. Und der Geist ist nicht nur auf Amerika begrenzt, er hat sich über die ganze Welt ausgebreitet, um sie in die Schlacht von Armageddon zu bringen. Sie handeln auf diese Weise, ob sie, aus welcher Nation sie auch kommen, Afrika, Indien, wo auch immer. Dieses ordinäre Zeug hat sich überall auf der Erde ausgebreitet durch nur einen Mann, der damit begonnen hat. So hat sich auch das Evangelium und die Kraft des allmächtigen Gottes über die ganze Welt verbreitet. Und die Zeit der Trennung findet jetzt statt, wenn Gott eine Braut herausruft und der Teufel eine Gemeinde. Lass mich ein Teil der Braut sein. Lasst uns beten.
Lieber Gott, wir sehen die Handschrift an der Wand. Herr, wir sind in der Endzeit. Wir wissen, dass große Dinge vor uns liegen, aber dennoch sind hier irgendwo in diesem Chaos noch ehrliche Menschen, die zum Leben bestimmt wurden. Es wäre unmöglich für einen Menschen oder zwei Menschen, aber Gott, wir alle zusammen, lass uns überall, wo wir können, die gute Nachricht verbreiten, dass Jesus kommt und sie einfach ein bisschen Brot weitergeben, ein kleines Wort. Wo immer die Adler sind, werden sie dieser Speise folgen. Ob es durch ein Tonband kommt oder ob es durch ein Wort oder ein Zeugnis kommt, die Adler werden ihm bis zu seinem Hauptquartier folgen. Denn es steht geschrieben, wo das Aas ist, da sammeln sich die Adler. Lieber Jesus, wir wissen, dass du das Fleisch bist, das wir essen. Du bist das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir beten Gott, dass wenn wir das Wort ausstreuen, die wahren Adler es finden werden. Lass uns nicht beschämt sein, wenn wir vor Menschen stehen, vor bösen, gleichgültigen Menschen, religiös, was auch immer es sein mag. Wie Paulus dem Timotheus sagte, lasst uns dafür einstehen, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit, tadeln, zurechtweisen, mit aller Langmut in der Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, und werden sich von der Wahrheit weg den Fabeln zuwenden. Gott, wir leben in dieser Zeit. Du hast mich lange genug leben lassen, um das geschehen zu sehen, denn das liegt heute genau hier im Grundstein dieser Gemeinde vor 33 Jahren. Gott, segne jeden hier drin. Wenn hier jemand ist, Herr, der nicht bereit ist, dir zu begegnen, die irgendwie nicht mit deinem Wort übereinstimmen können und die dir nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet sind und wissen, dass du nicht einfach durch irgendeine Art von Annahme wie bei einem Glaubensbekenntnis oder so, sondern dem lebendigen Gott zu begegnen. Und wenn sie das nicht getan haben, Herr, dann mögen sie es gerade jetzt tun. Ich glaube, du bist wirklich nahe in dieser Stunde. Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht mal, ob hier welche sind. Aber ich fühle mich einfach geführt, zu dir zu beten. Nicht, dass die Menschen mich hören, denn das wäre eine heuchlerische Sache. Gott, ferne sei es von mir. Ich möchte kein Heuchler sein. Aber ich bete es mit der Aufrichtigkeit meines Herzens, Herr. Wer auch immer er oder sie ist, zu dem du heute Morgen sprichst, mögen sie sich demütig nicht schämen, sondern ganz tief in ihren Herzen dich jetzt empfangen, heute Abend kommen und sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, jedem Wort folgend, jedem Wort. Wenn sie anders getauft worden sind oder besprengt, begossen, so erinnern wir uns, Herr, dass du gesagt hast, wer ein Wort aus dem Wort nimmt oder ein Wort hinzufügt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen werden.
auch wenn er es versucht, kommt, seinen Namen in das Buch schreibt, wird es nicht funktionieren. Lass uns aufrichtig und demütig sein. Jetzt sind sie in deinen Händen, Herr. Du tust mit ihnen, was du für richtig hältst, denn sie gehören dir, im Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Während wir nun unsere Häupter gebeugt haben, möchte ich, dass ihr jetzt wirklich ernsthaft nachdenkt. Ich entschuldige mich dafür, dass ich etwa 15 Minuten zu spät bin. Nun möchten wir summen und du überlegst jetzt einfach in deinem Herzen, bin ich wirklich Gott begegnet? Denke jetzt einfach ernsthaft darüber nach, weil es nicht allzu oft sein wird, vielleicht ist es jetzt das letzte Mal, dass wir uns vor seinem Kommen versammeln werden. Es ist nah, Freunde. Jede Schriftstelle, so wie es aussieht, ist einfach so gut wie erfüllt. Und es könnte für dich oder mich sein. Dies könnte unsere letzte Chance sein. Wir können schon vor der Nacht gegangen sein. Ich werde mit ihm gehen, mit ihm, den ganzen Weg. Ich kann meinen Heiland rufen hören. Schämst du dich für mich und für mein Wort? Ich höre meinen Heiland rufen. Stell dir einfach vor, du liegst jetzt auf deinem Sterbebett. Ich höre meinen Heiland rufen. Dann könnte es zu spät sein, aber jetzt ist es noch nicht zu spät. Nimm dein Kreuz und vielleicht hast du jetzt ein Opfer zu bringen. Folge mir nach. Nun beantworte in deinem Herzen dies. Ich werde mit ihm durch den Garten gehen. Ich werde mit ihm durch den Garten gehen. Ich werde mit ihm durch den Garten gehen. Ich werde mit ihm gehen, mit ihm, den ganzen Weg. Lasst uns nun mit unseren Häuptern gebeugt einfach unsere Hände erheben und sagen, ich werde mit ihm durch das Gericht gehen. Das ist, was gerade jetzt passiert. Er richtet uns. Ich werde gehen. Herr, findest du Schuld an mir? Dann vergib mir. Durch sein Gericht. Wie beurteilst du mich heute Morgen, Herr? Mit ihm, durch das Gericht. Prüfe mich, Herr, sieh, ob etwas Unreines in mir ist. Mit ihm, den ganzen Weg. Vater, wir danken dir heute Morgen für all diese Hände. Ich habe nicht eine Person gesehen, die nicht ihre Hände erhoben hat. Ich danke dir, Herr. Ich vertraue darauf, dass du auch keine gesehen hast, Herr. Keiner, der nicht seine Hände erhoben hatte. Sie sind bereit, durch das Gericht zu gehen. Richte uns, Herr, und wenn dort etwas Falsches in uns ist, vergib uns dafür, Vater. Gib uns von deiner Barmherzigkeit, denn wir möchten deinem Gericht nicht begegnen, wenn dort keine Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist jetzt gegenwärtig. So beten wir, Gott, dass du uns richtest und uns unsere Sünden vergibst, gemäß deinem Wort und deiner Verheißung. Und lass uns für dich leben, alle Tage unseres Lebens, und uns des Evangeliums nicht schämen. Nun, Vater, wenn es dein Wille ist, beginnen wir jetzt 3 Sonntage in Folge mit Versammlungen. Bereite unsere Herzen darauf vor, Herr. Bereite mich vor, o Gott. Ich bin derjenige, der dich so sehr braucht. Ich bete, dass du mich führst und leitest in den Dingen, die ich tun und sagen soll, in diesen kommenden Tagen. Führe und leite unseren kostbaren Bruder Neville, deinen edelmütigen Diener, Herr, und auch Bruder Mann und die Diakone der Gemeinde und die Trustees und jede Person, die sich hier versammelt. Bereite uns zu, Herr, dass wir in der Lage sind, auf echte christliche Weise Sünder zu dir zu führen und Gemeindeglieder dazu zu bringen, den Gott zu begegnen, den wir kennen, dem wir persönlich begegnet sind. Möge er auch ihr Gott werden. Nun, Vater, das können wir nicht tun. Wir können sie nicht hineinbringen, aber du, Heiliger Geist, bewege dich über dem Volk, den Gliedern der Gemeinden. Und wie die kleine Erfahrung, die ich neulich mit dir gemacht habe, geh und finde meinem Sohn eine Braut, nimm sie aus der Mitte des Volkes, aus der Mitte der Gemeinden, ziehe diese Braut heraus. Lass mich jetzt im Gebet her, du sendest die Rebekka, ich werde versuchen, der Eliezer zu sein. Hilf mir, ein treuer Diener zu sein, und möge der Gott des Himmels seinen Engel vor mir hersenden, vor uns, damit wir die Dinge zusammentragen, um die Braut herauszusuchen, die du erwählt hast. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Nun, es tut mir leid, dass ich euch ein wenig länger gehalten habe, 25 nach. Ich hätte schon vor 25 Minuten hier raus sein sollen. Aber jetzt, mögt ihr dieses alte Lied, nimm den Namen Jesu mit dir. Ist das nicht schön? Ich singe das jetzt schon seit etwa 33 Jahren als Ausleitungslied. Wassertaufe, ich stehe am stürmischen Jordanstrand. Ich denke, das ist so schön. Nimm ihn einfach mit, wohin du gehst. Kostbarer Name, oh wie süß. Hoffnung der Erde, schüttle jemandem die Hände. Kostbarer Name, oh wie süß. Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Denkt an den Gottesdienst heute Abend um 7:30. 7:30 heute Abend. Lasst uns nun diesen einen Vers singen. Seht, nimm den Namen Jesu mit dir, als ein Schild vor jeder Schlinge. Wenn Versuchungen kommen, was tust du dann? Flüstere nur diesen heiligen Namen im Gebet. Kostbarer Name, o wie süß, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Kostbarer Name, o wie süß, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Wollte sich jemand nach diesem Gottesdienst taufen lassen? Wenn ja, hebt eure Hände. Will sich jemand taufen lassen? 2. In Ordnung, um gleich nach diesem Gottesdienst getauft zu werden. Und möchte von euch übrigen noch jemand getauft werden? Wir werden in jedem dieser Gottesdienste einen Taufgottesdienst haben. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist fragen. Wir sind bereit, dich zu taufen. Es ist unsere Pflicht, dich auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus zu taufen. Es ist unsere Pflicht, das zu tun. Und wir tun es jederzeit gerne. Ihr, die ihr getauft werden wollt, geht einfach direkt nach diesem Gottesdienst in die Räume und wir werden die Wassertaufe durchführen. Jeder, der ihnen folgen möchte, kann sicher sein, dass wir hier sind. Wenn du über deine Sünden Buße getan hast und Jesus als deinen Erretter angenommen hast, du warst jahrelang ein Christ und hast das Licht nie gesehen und jetzt ist das Licht der Befreiung gekommen. Eine Frau, eine Braut, die den Namen nehmen muss. Jesus sagte, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nahmt mich nicht an. Aber es wird einer in seinem eigenen Namen kommen und den werdet ihr annehmen. Das ist eure Denomination. Jeder Sohn kommt im Namen seines Vaters. Ich komme im Namen meines Vaters. Ihr Männer kommt im Namen eures Vaters. Und was war sein Name? Wie lautet der Name des Vaters? Jesus. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nahmt mich nicht an. Nun, seine Braut wird natürlich seinen Namen tragen. Ich nahm eine Frau mit dem Namen Broy und sie wurde eine Branham. Er kommt für eine Braut. Denkt unbedingt daran, wenn ihr zum Wasserbecken kommt. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Bruder Vale hier ist kein Fremder für uns. Er ist ein sehr kostbarer Bruder. Er war mit mir in vielen Versammlungen, er und seine Frau. Und er ist jetzt auch der Schreiber dieser Predigten und Dinge, die in Buchform erscheinen. Bruder Vale, würdest du uns im Gebet entlassen, während wir unsere Häupter beugen?